Heute ist der 8. Dezember 2018. Wir sitzen in Hürth. Nee, gar nicht in Hürth, sondern in Sülz.
Wir sind ein bisschen in der Zeit gereist.
Ja, in der Podcast-Höhle. Und es ist Samstag, Wetter ist stabil, regnet nicht mehr. Es ist super früh, überhaupt nicht meine Zeit. Deswegen habe ich meine Regel gebrochen und trinke wieder Kaffee.
Ah, die Regel. Hm. Ich dachte, die Fastenregel oder so.
Nee, der Kaffee bricht das Fasten nicht.
Weil? Getränk? Also,
unter der Voraussetzung, du hast keine Milch und kein Zucker drin. Aber es ist nichts, was irgendwelche Reaktionen in deinem Körper auslöst, die irgendwie den Insulinspiegel treiben oder sonstige Dinge tun.
Okay. Oh.
Alter!
Ja, wo Insulin!
Überleitung, Alzheimer.
So direkt?
Nee, wie du warst. Ich hab hier so Karten.
Ich habe Willi gerade, meine Eltern haben mir so ein Scrabble-to-go-Spiel mitgegeben und ich dachte, habe Willi eben gegeben und gesagt, ey, pass auf, da sind Karten mit Buchstaben, da kann man bestimmt irgendwas Lustiges draus bauen, irgendwie so ein Format für den Podcast, weil wir einfach Buchstaben uns gegenseitig reingeben können, aber ich weiß nicht, was wir denn machen können.
Du hast jetzt I und A, mach was draus.
I, A, Winnie Pooh, damals, super Kinderserie, ich mochte den Esel sehr gern, das war der Esel, wo immer der Schwanz abgefallen ist, weißt du, den man immer wieder anstecken musste, er war so depressiv.
Die Karte wieder weg.
Das ist es. Okay.
Nee, gefällt mir nicht. Schade. War ein schönes Experiment.
Okay.
Können wir direkt abbrechen.
Alles klar.
Ja. Es ging die Woche.
Mein UB, Montag, war Bio-UB im Q2-LK, was auch der Grund war, wieso wir keine Folge gemacht haben, war mein Fehler.
Kein Fehler.
Nein, mein Verschulden, auch wenn es jetzt
auch nicht keine war. Schuld.
Ich war der Grund.
Ja.
Gut. Und das lief alles gut. Jetzt habe ich meine 5 Biologie-Unterrichtsbesuche durch. 4 in Pädagogik. Das heißt, einer kommt noch nächste Woche Donnerstag in Pädagogik. Heißt, wenn du gleich weg bist, werde ich hart am Schreibtisch und arbeiten müssen. Aber naja, danach ist erstmal durch. Dann habe ich quasi Weihnachtsferien und erst die Endprüfung am 7.3. Das heißt, ein bisschen Zeit. Und ansonsten ging deswegen die Woche echt ein bisschen wenig. Nur habe ich gemerkt, dass ich das erste Mal auf so Stress und Schlafmangel ein bisschen reagiert habe. Also ich war entspannter als sonst bei Unterrichtsbesuchen, weil so beim 5. denkt man auch irgendwann, ja, du hast jetzt irgendwie fast ein Jahr und ein bisschen mehr unterrichtet. Mhm. So viel kannst du nicht verkehrt machen, ne? Läuft schon irgendwie. Aber diese Arbeit einfach davor war so eine Belastung, dass ich irgendwie dann Samstag bis nachts um 3 gearbeitet habe.
Nein, 2:22 Uhr.
Danke, 2:22 Uhr gearbeitet, aber als ich ins Bett gegangen bin, weiß ich nicht genau. und ich habe halt gemerkt, dass sich dann dieser Schlafmangel so über die Woche so ein bisschen verteilt hat und mein Gehirn so stumpf geworden ist. Und man so, weiß ich nicht, ich habe so Fingerzuckungen bekommen, dass irgendwie, ich hatte das Gefühl, mein Körper reagiert hart auf diesen Schlafmangel.
Krass.
Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt einigermaßen erholt bin und jetzt, naja, wieder in so eine Phase gehen darf.
Aber jetzt kennst du es ja. Das heißt, wenn es zuckt, kannst du dir so einen...
Genau.
Nimmst halt die andere Hand.
Ja.
Oder einen Fuß.
Oder einen Fuß. Ja, aber deswegen alles soweit in Ordnung. Donnerstag dann Pedda durch und dann sind quasi Ferien. Und es ist total schön.
Cool.
Und bei dir?
Ging
ganz schön viel.
Ganz schön viel. Arbeit, wie gehabt.
Mhm.
Dann habe ich eine kleine Sozialstudie gemacht.
Wissen die Leute, was mit der Arbeit genau jetzt gerade
ist? Also ja, ich meine die normale Arbeit.
Ja, ich weiß. Wissen die Leute, wie das so?
Ja, ist einfach viel zu tun, wie immer.
Ja.
Ja.
Okay.
Also, nichts Besonderes sonst. Also es ist einfach wie immer viel Arbeit. Von einer langen Tag im Büro, das ist aber okay.
Mhm.
Und in der Freizeit, die ich hatte, habe ich eine Sozialstudie gemacht. Ich habe mir nämlich TikTok intensiv angeguckt.
Das ist schon ein schönes Thema.
Vor einem Jahr schon mal Musical.ly oder so mal reingezogen, was das ist. Und jetzt habe ich mir TikTok noch reingezogen, nachdem die das übernommen haben. Aber ich weiß gar nicht, ob ich davon berichten möchte.
So, pass auf.
Ich wollte erstmal kurz auflisten, was ich jetzt gemacht habe. Dann können wir dann überlegen, welche Themen vielleicht spannender sind als das. Weil
ich will da drüber reden.
Oh nein. Was habe ich noch gemacht? Ich habe mir viel so YouTube-Kram reingezogen über Alzheimer. Warum auch immer. Und ansonsten hatte ich ein paar Bewerbungsgespräche. Das war auch spannend. Und stehe jetzt quasi vor einer Entscheidung, weil ich zwei Angebote fast habe. Also es sieht ganz gut aus, dass ich die dann bekomme. Und dann muss ich mich entscheiden zwischen A und B. Und es ist nicht so leicht, weil es spricht einiges für A, aber auch einiges für B. Und es sind aber komplett unterschiedliche Sachen. Und da muss ich einfach für mich jetzt in den nächsten Tagen herausfinden, was ich wirklich möchte und was für mich halt stärker wiegt.
Das meine ich, ob ich gar nicht mehr so genau wusste, wie sehr du erzählt hast, ab wann du quasi dann einen neuen Job anfangen kannst und so. Das war eben gar nicht mehr so klar.
Irgendwann, also März, April nächsten Jahres, denke ich mal.
Da bist du raus, dann jetzt, wo du jetzt bist.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Okay.
Genau, und dann habe ich jetzt halt die Zeit, um da was Neues zu suchen. Was willst du mit den Karten machen?
Weiß ich nicht. Okay. Du hast gerade Plan A und Plan B gesagt, deswegen dachte ich, ich finde A und B, aber...
Ja, ansonsten haben wir vielleicht noch mal kurz beim Eingekauft groß. Kann man ja mal kurz
erwähnen. Sollen wir damit starten?
Weiß ich nicht. Aber ich wollte es einfach an alle mal Themen machen, weil okay. Das ist alles passiert letzte Woche.
Deswegen. Das passiert übrigens, wenn man vorher eine Liste macht. Wir haben jetzt hier gerade an der Tafel 10 Punkte aufgeschrieben, über die wir sprechen wollen. Und deswegen werden jetzt einfach alle erstmal genannt und dann wird geguckt, was wir worüber reden.
Ja, weil dann...
Okay. Ne? Ja, wir haben krass eingekauft.
Ja.
Punkt, weil mehr können wir nicht dazu sagen, sonst würden wir das Thema ja schon besprechen.
Ja, stimmt. Ja gut, aber reicht jetzt auch von der Liste, glaube ich.
Ja, wir haben krass eingekauft. Gestern haben wir uns zusammengesetzt via FaceTime und haben gedacht, am 18. da passiert sowas, was den Podcast in eine neue Dimension bringen wird, was einfach einen Impact haben wird, wie die Entdeckung von Alzheimer-Medikamenten. Und dafür wollen wir aufrüsten.
Mhm.
Und zwar?
Mit neuem Equipment. Cool. Wir haben uns zwei relativ coole Mics bestellt.
Mhm.
Und alles, was man dann dafür braucht, um halt mit zwei Mikrofonen gleichzeitig aufzunehmen.
Also Audio-Interface.
Ein Audio-Interface. Also eigentlich eine Box, wo man die Mikrofone reinsteckt. Und
damit es halt als ein Signal im Laptop ankommt.
Ja. Genau. Und dann halt noch coole Halterungen, dass wir das nicht, also nicht wie so Rockstars auf der Bühne oder wie Battle Rapper auf der Bühne in der Hand halten müssen, sondern einfach das ist einfach.
Wie können wir das Mic dann droppen?
Gar nicht.
Nee, ich weiß ja nicht,
ob den Preis will ich das lieber nicht mehr tun.
Ich weiß nicht, ob die Leute wissen, wie wir quasi aufnehmen. Jetzt haben wir gerade so ein USB-Mikro.
Ja, wir haben so viele Bilder.
Das stimmt. Ja, aber ne, ein USB-Mikro, das jetzt hier gerade zwischen uns steht, das so ein bisschen den Raum aufnimmt, wo wir nicht zu nah dran sein müssen, was eigentlich ganz entspannt ist. Und das haben wir uns ein bisschen schlau gemacht und dann haben wir gemerkt, okay, es gibt irgendwie Kondensatormikrofone und Dynamic, also dynamische Mikrofone, Großmembran, Kleinmembran, Phantomspeisung, was weiß ich nicht alles, was es da so gab.
Phantomspeisung.
Und genau, wir haben für uns quasi so überlegt, dass es für uns am sinnvollsten wäre, weil wir zu zweit in einem Raum aufnehmen, so ein dynamisches Mikrofon quasi uns anzuschaffen, weil das sehr isoliert den Sound, den man direkt reingibt, quasi aufnimmt. Das heißt, die Chance, hoffen wir zumindest gerade noch, ist relativ klein, dass dann meine Stimme in Willis Mikrofon quasi aufgenommen wird, um dann irgendwie einen unnötigen Hall zu vermeiden. Aber das wird sich alles mal zeigen, wie das so läuft. Ja. Aber ich glaube, also ich erhoffe mir davon einen starken Quality-Sprung. Wenn es keiner ist, dann schicken wir sie zurück und müssen uns was anderes überlegen.
Ja, Quality-Sprung war ein Ding, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall funktionieren.
Mhm.
Da habe ich weniger Sorge. Wir haben ja noch am 18. was Großes vor. Da weiß ich nicht, ob es 100% klappt, aber ich bin in guter Hoffnung. Ich meine, was haben wir für eine Option? Mit dem Ding geht's auf keinen Fall. Genau. Von daher probieren wir es mal mit den neuen Dingern. Wir sollten vielleicht vorher noch mal eine Testrunde machen.
Klar.
Ja, aber das dann...
Nächste Woche. Also ich wage mal zu behaupten, der nächste Podcast wird anders klingen.
Ja. Reicht mit dem Teasing.
Reicht mit dem Teasing.
Ja.
Kommen wir zum nächsten einfachen Thema.
Was denn?
TikTok.
TikTok.
Was ist passiert? Du weißt, dass du jetzt auf vielen Fahndungslisten von...
Warum?
Von Bundesgrenzschutz. von verschiedensten Verfassungsschützern bist.
Ja?
Mhm.
Spannend.
Weil, erkläre kurz, was TikTok ist.
Nee, ich erkläre kurz, warum ich mir das angucke. Und dann erkläre ich, was...
Okay, das stimmt, sonst könnten wir das falsch verstehen.
Ja. Also, was ja... die letzten, keine Ahnung, 10 Jahre passiert ist, dass immer wieder irgendwelche sozialen Netzwerke aufpoppen, sei es irgendwie früher MySpace, Schüler VZ, es gab es noch StudiVZ, friendsforlife.com, keine Ahnung, wie die alle hießen. Die sind dann aufgetaucht, waren dann kurz...
Wer kennt wen,
waren dann kurz da und sind dann wieder verschwunden. Und dann kommt wieder was und verschwindet wieder. Und auch die Leute gehen von A nach B, ne? Also nach dem Motto, da kommt ein neues cooles Feature, dann ziehen die Leute nach zu Instagram. Vorher waren sie bei Snapchat, jetzt sind sie wieder bei Snapchat, weil Instagram zu voll geworden ist. Und das springt halt die ganze Zeit hin und her. Und was da halt mitspringt, ist halt immer die Zeit, die Leute auf diesen Plattformen verbringen und die Aufmerksamkeit, die diesen Plattformen schenken. Und für mich ist das halt in zweierlei Hinsicht spannend. Zum einen jetzt aus Podcast-Sicht, so nach dem Motto, okay, wo sind die Leute, wo kann man Leute erreichen, wenn man zum Beispiel sein eigenes Ding promoten will, also den Podcast. Aber auch beruflich, wenn ich jetzt überlege, man baut irgendein cooles Produkt und man will irgendwie das an den Mann bringen oder an die Frau bringen, dann muss man sich halt fragen, wo hängen die Leute ab, wo erreiche ich sie mit meiner Message. So. Und für mich war total spannend zu sehen, okay, TikTok, früher Musical.ly, ist relativ groß. Ich weiß nicht, wie viele User die genau haben, aber auf jeden Fall eine riesen Anzahl an Menschen, die da irgendwie tagtäglich da irgendwie ihre Zeit mit verbringen. Und ich wollte mir einfach angucken, was es genau ist oder inwiefern es sich verändert hat zum letzten Mal. Und wer auch vom, ich sag mal, das Lustige ist, du kannst ja dann mit Facebook verknüpfen, mit deinen Kontakten verknüpfen.
Das ist okay.
Und dann siehst du halt auch, wer aus deinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis das Zeug halt nutzt. Und das fand ich halt spannend, einfach herauszufinden, inwiefern das halt hier angekommen ist oder bei wem es angekommen ist. Und deswegen habe ich es mir angeguckt, habe die App runtergeladen, hat dann einfach mal meinen Account.
Und welche Freunde haben's?
Echt wenige, super wenige. Okay, und die sind halt überhaupt nicht aktiv, das siehst du halt auch sofort. Und dann habe ich einfach mal geguckt, was es da so gibt und einfach mal eine Zeit lang einfach verschiedene Videos angeguckt. Und ich habe versucht zu verstehen, was den Reiz ausmacht und was für Leute da abhängen. Und was offensichtlich ist, dass es eine echt junge Zielgruppe ist. Deswegen hat Max gesagt, Spannungsliste, weil man muss sich schon die Frage stellen, was will man mit 27 dann in so einer Plattform?
Aber du stellst auch die Gegenfrage, was will man als 12-Jährige auf so einer Plattform?
Ja.
Was wir gleich drüber reden können, was man da will vielleicht.
Ja, und aber auch spannend war halt auch zu sehen, dass halt auch viele Leute, die man so schön von Instagram kennt, also die großen Influencer mit 100.000 Followern, wie auch immer, oder mehr, die hängen, haben halt auch ihre Accounts dort und machen halt eigentlich den gleichen, mehr oder weniger den gleichen Content halt auf Musical.ly, halt mit Musik im Hintergrund. Weil das die Idee...
Cross-Posten im Prinzip so ein bisschen.
Ja, so, du so
ein
ähnlich.
Ein Video für Instagram und dann nicht so, also für TikTok und genau. Das nimmst du einfach bei Instagram, machst die Musik weg oder so theoretisch.
Irgendwie sowas, ja. Und spannend ist halt zu sehen, dass die halt dort nicht so berühmt sind und wiederum andere, die dann halt nur, ich sag mal, native Musical.ly, TikTok, Sachen machen, halt viel mehr Follower und sowas haben. Es war einfach spannend, das mal zu sehen und auch zu gucken, was gibt's da für Content, was ist die Idee dahinter. Und meine Erkenntnis nach irgendwie, sagen wir mal, gefühlt 2 bis 3 Stunden pure TikTok-Time, ne, war halt, dass tatsächlich die Leute, die, also der Reiz ist halt, du nimmst irgendein cooles Lied, machst dazu entweder eine Tanzbewegung oder ein Lip-Sync, also du sprichst das nach, und performst da irgendwie, also, und, oder es gibt, was auch super krass ist, sind halt die ganzen Comedy-Sachen. Also zum Beispiel, da hast du irgendeinen berühmten Comedian und der hat irgendwie ein Snippet von seinem, von seinem Auftritt und die Leute sprechen das halt nach und überlegen sich halt was. Ne? Und das kommt halt irgendwie, das ist halt manchmal lustig anzusehen. Also das ist pure Entertainment eigentlich nur. Und ja, das ist so grob gefasst. Also du flippst da so durch, kriegst immer wieder neue Sachen angezeigt und denkst dir, ja, okay, das war lustig, das war unnötig. Und was mich begeistert hat, ist die Kreativität, wie Leute da anfangen in diesen, sagen wir mal, so 10 Sekunden schnipseln, irgendwie so Übergänge zu gestalten. Ja, manche sind da total krass, die haben dann irgendwie, weiß nicht, die machen mit der Kamera total viel, halten die Hand in die Kamera, tun die weg, auf einmal haben die irgendwie ein neues Outfit an, dann tun die Hand wieder drauf und dann drehen die sich und auf einmal stehen die irgendwie am Strand und keine Ahnung, vorher machen sie es raus. Also es sind viele kreative Energie in die Art und Weise, wie man halt aus 10 Sekunden möglichst viel Wow-Faktor rausholt. Ne? Und was halt auch oft ist, da sind so Stars, die dann auch ihr Sachen irgendwie bei Musical.ly oder bei TikTok posten und dann so, hast du so Duett-Modus, wo dann Leute so zusammen irgendwie was nachmachen, vorsingen, wie auch immer. Und das sind so die Sachen, die
ich beobachte. Da muss ich reinhaken.
Ja.
Du sagst, bewundernswerte Kreativität, ich sage Bullshit. Ich glaube, dass es halt viel so ist, einer macht eine Sache, irgendwer Berühmtes und so, und das kopieren halt alle kleinen Kinder so und machen das danach und finden das dann total toll. Was ja auch in Ordnung ist, aber ich würde denen jetzt nicht unbedingt die große Kreativität zusprechen, weil es oft, glaube ich, einfach ein Muster ist, wie du es gerade beschrieben hast, Hand zu halten und dann das. Oder wir haben eben auch mal kurz reinguckt, damit ich das auch mal sehe. So, keine Ahnung, dann gibt es irgendwie so einen Trend, der ist dann halt da im Fokus zum Beispiel, ne, was wir gerade gesehen haben, was halt um dann so ein bisschen diese, du hast es gerade, finde ich, sehr positiv beschrieben, ist auch ganz cool, um mal so einen neutralen Eindruck zu kriegen.
Jetzt machst du alles kaputt.
Jetzt möchte ich das gerne kaputt machen. Und zwar, was wir gerade so gesehen haben, war so ein typisches Beispiel, das, glaube ich, gerade so trendy ist, vielleicht auch schon länger, keine Ahnung. Da ist so ein Kinderbild von so einem kleinen Mädchen oder so und dann ist das irgendwie, keine Ahnung, ist so eine typische Musikstelle, die man nicht kennt, die ich kenne nicht, ist vielleicht aus irgendeinem Rap-Song oder so, geht so nach dem Motto, früher sahst du so aus, so ungefähr, und dann geht irgendwie dieses Bild weg und dann kommt da so eine 12-jährige, komische, aufgetunte, und dann kommt so ein Beat, der irgendwie so alles kratzt so, und denkst du dir, wow, warum muss das jetzt sein? Und ich glaube, also das ist so ein bisschen das, was ich so ein bisschen gruselig an der ganzen Sache finde, dass du da, also ich habe den Eindruck, für, also These. These. Musical.ly ist nochmal eine Schippe drüber von Instagram und so, was Oberflächlichkeit angeht, in dem Sinne, dass man sich versucht, besonders sexy irgendwas zu inszenieren. So bei Instagram habe ich das Gefühl, ja, die Leute wollen da auch irgendwie ihre Filter drüber legen und so, aber es sieht noch einigermaßen nach natürlichen Posen oft irgendwie, also im Großteil, sag ich mal.
Dünnes Eis.
Ja, ich weiß, es ist dünnes Eis, aber ich habe das Gefühl, es ist nicht so gewollt gruselig, sondern es ist halt eher so, ja, okay, ich poste halt Bilder. So, und bei Musical.ly habe ich das Gefühl, okay, ich habe 10 Sekunden Zeit, um möglichst aufzufallen, um irgendwas Verrücktes zu machen und wenn ich, keine Ahnung, ja, mich ganz komisch auftune, wo man sich denkt, was ist denn da eigentlich los? Du bist 12, warum tust du das? Tu das bitte nicht. Weißt du, wer diese Videos gucken könnte? Willi. Nein, Gott. Nee, aber ich finde, um es auf den Punkt zu bringen, ich finde es eine ganz gruselige Pedo-Börse. Ich finde, es ist sehr gruselig und ganz schwierig. Vor allem, wenn ich dann so meine Schülerin gefühlt da, so meine 6, 5, Siebtklässler, dann auf dem Schulhof sehe, wie die dann irgendwie so für Musical.ly irgendwelche Tanzsachen machen, denke ich mir so, ah, ja, ich kann, wenn ich mich da zurückversetze, kann ich verstehen, man möchte diesen Trend mitmachen, ne, ist ja total natürlich, dass man da dabei sein will. Aber man denkt sich, hey, du bist doch so nett, du brauchst nicht 50-jährigen Typen irgendwie gruselige Bilder schenken im Internet, gratis zur Verfügung, tu's nicht.
Ja. Ja, das kann ich nachvollziehen, also die, sag mal, die mütterliche, väterliche Fürsorge an der Stelle und die Angst, dass da irgendwie, ich glaube, das Problem existiert halt grundsätzlich im Internet, sobald irgendwelche Leute irgendwas hochladen, aus dem Wort rechnen, dass es irgendwelche Weirdos gibt, irgendwelche Creeps, die sich das angucken und die denken so, was tust du da?
Ich habe das Gefühl, dass Musical.ly ja noch mehr zu einlädt, weil es immer um Tanzmoves geht und ich bewege mich sexy und keine Ahnung, ich habe diese komischen Trends, da waren, also kann man ja mit Typen durchspielen, dann gibt es ja diese gefühlt 15-, 16-jährigen Typen, die sich irgendwie so ein Stirnband um den Kopf bilden, irgendwelche Weichmacher drauf haben und so ganz süß grinsen in die Kamera, so, und denkst dir,
Ich meine, wenn man das mal so zurückdenkt, ich glaube,
waren wir auch das? Nein,
anders. Okay. Wir hatten ja für diese Plattform nicht, sonst hätten wir genau so einen Scheiß. Aber im Kern ist das ja immer das gleiche Bedürfnis. Du willst halt Bestätigung. Du befindest dich in so einer Transformationsphase. Ja, du warst ein Kind und plötzlich bist du nicht mehr so ganz Kind, weil irgendwie verändert sich dein Körper und du bist klassisch irgendwie in dieser Scheißphase, wo man sich denkt, boah, was ist das jetzt gerade? Und klar, du veränderst dich und denkst dir so, ist das cool? Bin ich toll? Bin ich begehrenswert? Also jetzt gar nicht so auf das, das sexuellen Ebene, aber so bin ich finden mich andere Leute cool, so Fragezeichen.
Du bist halt super unsicher.
Total, du bist komplett verunsichert. Und das ist, ich glaube, das hat jeder durchgemacht. So. Oder sind viele Menschen befinden sich auch in der Phase gerade. Und das ist halt eine von den Plattformen, wo du halt sehr viel, ich sag mal,
Inspiration meinst du?
Nee, du kriegst halt einfach Bestätigung, weil Leute gucken sich das an, die liken das. Und das ist halt eher so positiv getrennt. Ja. Also ich glaube, das ist halt viel, wahrscheinlich viel so in Chats auch Hate dabei.
Wie ist es denn? Du postest das Video.
Ja, das ist wie von Instagram. Du kannst liken
und
du kannst
halt irgendwie kommentieren.
Ja, wahrscheinlich. Ja, so weit bin ich noch nicht gekommen.
Okay, weil ich glaube gerade, so Profile sind, wo Leute dann alle ihre TikToks
quasi abstellen. Du hast Follower, du hast Likes.
So, okay.
Also vom Instagram. Genau. Und von daher ist es, ich glaube, das ist halt von der Motivation her ähnlich wie, warum Leute was auf Instagram posten, weil die sich denken, ja, ich bin halt irgendwie toll und dann will herausfinden, ob ich gut ankomme und will mich so ein bisschen präsentieren. Und ja, ich gebe dir recht, also Videos per se und dann auch noch diese Beschränkung auf so ein kurzes Format und halt bestimmte Lieder führen halt dazu, dass Leute irgendwie komische Sachen machen, wo ich mir denke, ja, irgendwie seltsam anzusehen, wenn man halt aus der Brille eines Erwachsenen draufschaut und sich denkt so, du bist 13, 14, und irgendein Typ, der, wie du beschrieben hast, mit so einem Stirnband da so süß, so versucht süß in die Kamera zu lächeln, du denkst ja so, Alter, komm mal klar. Du siehst halt aus wie so ein Typ von einer Boyband. Das ist ja okay, aber ja, irgendwie halt so, schon komisch. Also ich habe das Gefühl, hatte ich auch die ganze Zeit.
Es ist halt immer so dieser aufreizende, sexy Charakter, oder? Also oft. Das fand ich halt so gruselig gerade. Ja. Und das meine ich eben mit dem vielleicht nicht ganz so geschickten, wie ich es erklärt habe, zu Instagram. Ich habe das Gefühl, da ist das nicht immer so die Botschaft.
Aber Instagram ist teilweise auch harter Softporn.
Also ja, natürlich, das kann es auch sein. Nur ich habe das, also jetzt so, wenn man so 10 Minuten Instagram guckt und 10 Minuten Musical.ly guckt, habe ich das Gefühl, bei Musical.ly bist du zugeschissen damit. Mhm. Und bei Instagram findest du das auch, aber nicht so krass. Da findest du eher, hier ist dieses Produkt und guck mal, das hat mir geholfen, abnehmen und so. Also ich habe das Gefühl, da ist so ein bisschen andere Fokussierung gerade, weil die Zielgruppe auch eine andere ist. Also auch die Leute, die es bedienen. Ich habe das Gefühl, bei Instagram ist vielleicht, wenn man jetzt den Altersdurchschnitt anguckt, ist ja wahrscheinlich ein bisschen höher als jetzt bei Musical.ly, würde ich mal vermuten.
Ja, ich glaube halt auch, dass das TikTok oder Musical.ly nie, also nicht so leicht halt auch die Älteren mitnehmen wird. Also ich habe eher den Eindruck, dass es einfach jetzt da in dieser Zielgruppe
fest schon die ganz Alten.
Ja, ich meine, auf Instagram sind halt teilweise halt Typen und Frauen, die sind halt über Mitte 40, 50 so. Und das ist halt einfach durch alle Altersgruppen jetzt irgendwie verteilt. Ja. Und ich glaube halt, dass sowas wie Musical.ly oder TikTok halt nie da ankommen wird. Weil es einfach so, okay, du musst dir ein cooles Lied raussuchen, du musst irgendwie mit dem Lied interagieren. Und ich glaube, das ist einfach die Hemmschwelle für ältere Leute ein bisschen höher. Und vielleicht passiert das, aber aktuell sehe ich das noch nicht.
Und man könnte die These aufstellen, wie du gerade gesagt hast, ne, man ist in so einer unsicheren Phase, genau da probiert man so viel aus, braucht diesen Zuspruch und so, und dass dann man sagt, okay, ab einem gewissen Alter bist du da so ein bisschen raus aus dieser Phase und denkst dir, okay, das brauche ich jetzt nicht, und wenn dann diese Aufmerksamkeit kommt, das ist irgendwie 12-Jährige, die mich jetzt liken, will ich das, ist das nicht ein bisschen gruselig vielleicht, dass man dann diese Bestimmung durch diese Plattform nicht mehr braucht, dann hat man andere Bezugsquellen, wie zum Beispiel Arbeit oder vielleicht dann auch erwachsenere Social-Media-Plattformen, wo man das dann eher irgendwie für sich generieren kann vielleicht.
Ja. Ich meine, was ich letztens gesehen habe ich schon mal erzählt, war so ein soziales Netzwerk für Leute ab 50, und für Dates.
Hast du das mir erzählt?
Nee. Weiß es nicht. Habe ich hier so als Werbung gesehen hier in der U-Bahn.
Und hab ich nicht mitbekommen.
So nach dem Motto, hier, wenn sie Freunde finden wollen, in Kontakt bleiben wollen oder einfach mal Dates auch so für wirklich Leute ab 50. So. Und ich glaube, ja, so wie da halt wirklich du niemanden finden wirst, der irgendwie, der kein Mutter- oder Vaterkomplex da wirst halt Leute ab 50 finden, hier zieht's irgendwie die Leute halt, weil sie unter 20 total stark hin. Und was halt spannend sein kann, wenn du zum Beispiel, wenn du drüber nachdenkst, na, du hast irgendwie ein Produkt, was tatsächlich als Zielgruppe genau diese Art, also sag mal, die Altersgruppe irgendwie abdeckt, und dann musst du halt die Frage stellen, ja, was soll ich jetzt, nehme ich Instagram oder nehme ich Facebook und mache da Ads oder nehme ich vielleicht auch Musical.ly, wo ich halt mehr oder weniger organisch, weil ich halt gar nicht so viele Ads reinhauen muss und trotzdem die Leute erreiche, ist vielleicht einfach eine günstigere Alternative, um da irgendwie Werbung zu platzieren. Aus der Werbebrille raus betrachtet, jetzt gar nicht moralische Fragezeichen.
So, aber um auch auf dieser Ebene zu bleiben, ich glaube, dass wir auch in einer Zeit alle sind, wo sich Künstler, also Musikkünstler, auch Gedanken machen, hey, kann ich vielleicht, also kann ich auf das Album vielleicht, oder Alben sind ja auch schon alt, ne, kann ich auf meinem Mixtape so Drake-mäßig, ne, ich veröffentliche einfach irgendwie jede Woche einen Song oder so, kann ich da nicht was machen, also irgendeinen Part einbauen, der sich voll anbietet für Musical.ly, dass die Leute das rauskarten,
ja, ganz,
für
Snapchat, ganz ehrlich, jetzt als Filter. Die zwei Lieder, die ich nachher auf die Playlist packe, sind halt von TikTok.
Du bist so doof.
Ja, nein, aber was ist passiert? Du scrollst da durch und dann kommen sie sich, oh mein Gott, oh Gott, schrecklich, Hilfe. Das ist irgendwie cool gemacht. So, und das sind so die, natürlich eine Reaktion, und ab und zu war mal, hey, irgendwie ist das Lied cool, was ist denn das? Und dann siehst du halt auch direkt den
einfach mal verlinkt.
Ja, das halt, manchmal hast du sowas wie Remixed by oder irgendwie irgendeine andere Version, und dann musst du halt ein bisschen recherchieren. Aber im Grunde genommen hast du vielleicht recht, für so Künstler, die sagen, ich habe irgendwie ein Lied und will irgendwie, hab halt noch keine Gruppe, keine C-Gruppe, so richtig. Wenn die da irgendwie einen Hammer reinhauen und jeder nimmt dieses Lied als Background-Lied, dann kann das halt voll explodieren und plötzlich hast du total viele Hörer, ne? Mhm. Also super Chance für Musiker, so.
Mhm, klar. Ja.
Also von daher spannend. Ich bin jetzt niemand, der jetzt sagt, wow, wir sollten jetzt für Wilma jetzt anfangen. Aber ich dachte mir, okay, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Du bist nicht mit dem Schirmband, ich bin das 12-jährige Mädchen.
Ja, das würde passen. Ja, aber das nur als so. Also ich gucke mir sowas halt immer regelmäßig an, weil ich mir denke, okay, könnte spannend sein.
Nicht regelmäßig TikTok, sondern neue Sachen,
ja, genau, die neue Sachen, so, die aufkommen.
Damit das genau klar ist für die Zuhörer. Und,
guck dann auch halt. Ich meine, das ist total easy. Das Coole ist halt, wenn du in den Play Store guckst, von Apple iTunes Store, nee, App Store, dann siehst du halt immer die Charts, siehst du, was sich verändert. Und dann tauchen solche Sachen halt immer wieder auf. Ja. Und das ist, da hast du eigentlich super Filter und kannst direkt sehen, was ist gerade trendy, was ist, hat viele Downloads, warum. Dann guckst du dir einfach ein paar Stunden an und dann ist gut.
Ja, und noch kurz als kleines, nicht Pro-Argument, aber ne, du hast mir das gerade gezeigt und waren auch so, man ist so gefangen in diesem, und dann swipen irgendwie weiter, weil, okay, das ist so absurd, das ist super gruselig, ne? Und dann ist irgendwie noch was, was auch irgendwie verstörend ist, und dann kommt irgendwas, aber was ganz cool ist. Das heißt, man wird so bei der Stange gehalten, so ein bisschen wie das, glaube ich, ja Instagram TV vielleicht auch machen wollte, dass du quasi da drauf bist und denkst, naja, das nächste vielleicht, naja, da ist ja vielleicht was Cooles dabei, da vielleicht, oh, das Lied ist cool. Du hast halt, du wirst von dem Bann gesogen, weil du immer mit der Erwartung gespielt wird, hey, das nächste ist vielleicht was für dich. Mhm. Das findest du vielleicht komisch, das auch, oh nein, du bist nicht 12, aber jetzt das nächste könnte was für dich sein.
Ja, ich meine, das ist ja auch smart gemacht, ne? Wenn ich Sachen halt, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, irgendwie alles, was mit Comedy zu tun hat, swipe ich super schnell weg, ja, merkt sich der Algorithmus das und denkst, okay, weniger Comedy, mehr, whatever.
Ja.
Ja. Aber ja, von daher, ich glaube, das ist halt auch deren Geschäftsmodell am Ende des Tages. Aufmerksamkeit der Leute gegen Werbefläche. So. Und weil je mehr Leute da drauf gehen, je mehr Zeit sie verbringen, desto mehr Chance haben sie, Werbung zu platzieren. Und auch dann, also sag mal, je mehr Fläche sie haben, desto subtiler können sie das reinpacken und desto weniger störend können sie passieren. Wenn sie halt zu wenig Leute haben, die das hören, müssen sie, um vielleicht die gleichen Umsätze zu erreichen, dann viel Werbung schalten. Ja, das macht die Plattform wieder kaputt. Und das ist dieser Balanceakt, mit dem auch Facebook und Instagram irgendwie umgehen müssen. Mhm. Und das ist die gleiche Geschichte. Nur in Blau. Spannend ist halt, du hast halt, was immer interessant ist zu beobachten, wenn so eine Plattform aufkommt und dann irgendwie gerade in der Wachstumsphase ist, kannst du, wenn du halt relativ früh mit da drauf gehst und relativ, ich sag mal, früh auch schaffst, diese Plattform zu verstehen und zu sagen, okay, auf Musical.ly oder auf Instagram geht es jetzt darum in dieser Phase und das kommt gut an, weil was du halt, was glaube ich nicht gut funktioniert, ist, du nimmst einen Post und du verteilst ihn Facebook, Instagram und
das verschiedene Zielgruppen sind.
Genau, ne? Verschiedene Zielgruppen, aber auch verschiedene Orte. Ich meine, wenn jetzt bei Instagram plötzlich ein Video post mit Musik im Hintergrund, dann musst du davon ausgehen, dass einfach, weiß ich nicht, vielleicht 90% der Leute einfach immer Ton aus haben, weil sie in der Bahn scrollen. Bei Musical.ly hast du das ganze sagen, 90% der Leute haben den Ton an, weil Musik ein wichtiger Faktor ist. Das heißt, du musst dir den Content je nach Plattform separat überlegen. Und wenn du auf so Plattformen, die gerade, sag mal, in der Wachstumsphase sind, wenn du da relativ früh drauf bist, guten Content machst, kannst du halt relativ viel Aufmerksamkeit für dich und dein Brand irgendwie relativ günstig herkriegen.
So nach dem Motto, wenn du der erste Fitness-Instagrammer bist, hast du halt gewonnen. So,
ja, ne? Genau.
Wenn
die ersten, die das erkennst, genau, die sind halt relativ groß geworden. Mhm. Und jetzt, in der Phase, nochmal
jetzt mal, der zu sein, der da mit reinsteht.
Genau, weil es einfach so viele gibt. So viele machen das. Also es ist schwierig, da noch irgendwie rauszustechen. Und deswegen finde ich halt immer spannend, wenn sowas neu aufkommt, sich das anzugucken, zu überlegen, okay, ist das was? Ja, nein. Und dann, wenn es dann, sag mal, wenn es dann losgeht, weil die Sachen müssen ja auch sich entwickeln, wenn es dann losgeht, sagen, okay, und jetzt schlage ich zu. Jetzt, ne? Wenn du tatsächlich wenn die Absicht halt hast, ja, zum Beispiel, wenn du eine Modebrand hast oder sowas, oder wenn du zum Beispiel Musik produzierst, dann ist es genau das Wichtige. Nee, es ist super wichtig zu sagen, okay, ah, okay, jetzt, dieses Ding wird gerade heiß, da sind immer mehr Leute, jetzt baller ich meine Songs da drauf und mach halt vielleicht so ein paar Duets mit und so Shit.
Ja, genau.
Und wenn du da halt voll derjenige bist, der sich sowas nicht anguckt und dann immer zu spät bist, dann hast du halt die Chance vertan.
Ja.
Weil die gibt's halt nur in einer bestimmten Zeitphase, dann ist es halt voll. Oder es wird halt wieder abgesetzt.
Ja, genau, so wie Trends halt sind.
Genau, genau. Und du musst halt diese Trends musst halt erkennen und dann treffen und dann im richtigen Zeitpunkt halt spielen, wenn du Interesse dran hast.
Ja, das heißt, du müsstest quasi jetzt der sein, der sagt, okay, ich beobachte Instagram und gucke, was ist jetzt, was bahnt sich irgendwie an nach Fitness, Healthy, Gedöns, genau. Kirchen, so, ne? Was ist der nächste Trend? Weil ich glaube, es war ja auch so, erst war krass Fitness, weil das kann man einfach gut ausstellen, wenn man krass aussieht, dann kann man das gut posten. Und dann kam immer mehr auch diese Gesundheitsbranche da so mit rein, so nach dem Motto, hey, jetzt ist alles so fit und auch so gesundes Leben, Gedöns, ne?
Meditation.
Genau, Meditation, Health, Yoga, ist, bla, ist ein Riesending. Und wenn du der erste Yoga-Typ bist, das wäre ja zum Beispiel so, da hätten wir auch schon absehen können, ne? Weil wir haben dieses Fitness-Kram mitbekommen. Und mal gucken, was jetzt das nächste quasi so ist.
Ja, oder so halt Leute, die sich die Nischen gesucht haben, ne, und die halt gut gespielt haben. Ne? Und die sind halt zum Beispiel Leute mit Wohneinrichtungen, Dekokram, das ist halt durch die Decke gegangen. Ganz andere Zielgruppe.
Ja.
funktioniert halt super. Und wenn da jetzt eine neue Plattform auftaucht, die nennt sich dann, weiß ich, Decogram, keine Ahnung, und die existiert dann und du siehst bei Charts, okay, die ist jetzt auf Platz 150 und das heißt schon viel, kannst du sagen, okay, verdammt, ich bin im Deco-Game, ich muss da jetzt rein, muss mir das mindestens angucken, dann entscheiden, ob ich da auch irgendwie mitspiele oder nicht. Ich meine, man muss nicht auf jeder Hochzeit tanzen, aber man muss halt wissen, welche Relevanz, und das kannst du halt nur machen, wenn du dir das mal anguckst eine Weile und dann entscheidest, okay, ist es was? Ja, nein. Was für Zielgruppe ist das? Mit meiner irgendwie matcht das?
Genau, immer unter Voraussetzung, dass du halt irgendwie ein Produkt hast oder selber ein Produkt bist, das du vermarkten oder sonst irgendwas willst. Ne? Wenn du jetzt Privatperson bist, dann ist ja egal. Dann bist du ja eigentlich eher Konsument und postest halt vielleicht für Freunde und so, aber du willst ja nicht unbedingt, also gehe ich mal davon aus, dann willst du nicht den großen Erfolg da jetzt unbedingt haben, wenn du nicht selbst vermarkten willst.
Aber genau, aber es ist halt, ich glaube zum Beispiel, was man, glaube ich, gar nicht so mitbekommen hat, da habe ich letztens was drüber gelesen, fand ich total spannend, als Google zum Beispiel angefangen hat, irgendwie relevant zu werden. Und
letztens?
2000.
Also hast du 2000 gelesen?
Das ist so ein Rückblick, weil das habe ich gar nicht so mitbekommen, da war ich viel zu jung, aber ich habe dann mitbekommen, also dann jetzt letztens gelesen, dass Google damals, als sie ihr erstes Ad-Product rausgemacht haben, wo du halt Geld gegen so, ich sag mal, Ranking tauschen konntest, halt für bestimmte Begriffe, dann gab's halt irgendwie für 5 Cent oder so, konntest du dir halt ein Wort kaufen. Mhm. So, heute kostet ein Wort 6 Euro oder so, je nachdem, was es wie, also es ist ja eine Beta-Plattform. Eine
Steigerung von 5000%.
Wie auch immer. Ja. Und damals konntest du halt relativ günstig das einkaufen, und damals ist Amazon der größte Abnehmer gewesen. Das heißt, Amazon ist genau damit gemacht, dass sie gemerkt haben, okay, die Leute, wir sind ein Online-Händler, die Leute gehen über Suchmaschinen und Google bietet mir jetzt 5 Cent an, dass ich Leuten Föhn verkaufen kann und Leute für 5 Cent auf meine Plattform laufen kann. Supergeil. Und das war der größte, und das ist einem nicht so bewusst. Die Frage ist, wie hat es Amazon geschafft? Weil damals gab es auch Plakatwerbung, damals gab es alle möglichen Geschichten, aber Amazon hat sich bewusst für Google entschieden, hat da richtig viel.
Oder wahrscheinlich, also ich würde jetzt mal unterstellen, vielleicht nicht nur für Google, sondern auch für andere
Online-Plattformen,
und hat man gestreut, und Google ist halt groß geworden, deswegen waren sie trotzdem bei dem gewinnenden Schiff dabei.
Genau.
Oder? Also wahrscheinlich.
Die haben halt aber auch verstärkt darauf gesetzt, weil sie gemerkt haben, es funktioniert einfach.
Ja, genau.
Und wenn du dir mal so Marken anguckst, wie diese ganzen Uhrenmarken, Captain and Sun oder wie sie heißen, oder Daniel Wellington, das sind so Sachen, die kennst du halt, weil jeder zweite Idiot irgendwie auf, also nicht Idiot, aber jede zweite Person auf Instagram, die irgendwie mehr als 1000 Follower hat, hat diese Uhr geschenkt bekommen von denen und promotet die ohne Ende. Mhm. So, das heißt, die sind aus nichts gekommen und haben nur auf Basis von Instagram und Facebook halt ein Brand aufgebaut und haben jetzt quasi hier den Kölner Innenstädten und haben ihre eigenen Läden.
Also, echt?
Ja.
Ah, krass.
Ich also, hab's wirklich von Uhren echt gar keine Ahnung. Ich auch nicht, aber ich hab's halt so, es war so präsent und hab's halt mitbekommen. Das heißt, du kannst halt bewusst, wenn du so eine Phase erwischt, wo halt einfach die Aufmerksamkeit relativ günstig ist. Ja? Bei Instagram kannst du halt auch rechnen. Wir haben ja für 30 Cent quasi also 30 Cent ausgegeben für einen Klick.
Genau.
Auf unsere Seite. Ja. Das heißt, wenn du jetzt aber auf Musical.ly für 3 Cent pro Klick agierst, das ist halt ein ganz anderes Game. Da kannst du viel mehr Leute erreichen für die gleiche. Und so kannst du halt, je nachdem, wo du halt merkst, okay, da ist die Zielgruppe, da ist günstig, kannst du halt super schnell irgendwie agieren und schnell wachsen, wenn du es richtig machst. Und deswegen finde ich es spannend.
Ja, und deswegen seht ihr uns bald in Bikinis auf Musical.ly.
Ja.
TikTok, stimmt.
Das ja, ist
ja,
aber...
Ja, ja, ist ja same, same.
But different,
but still but same. Still same, ja.
Krass, ja. Diese Liste irritiert mich voll.
Warum? Weil du das Gefühl hast, du musst die abarbeiten.
Eigentlich schon,
das ist nicht eine To-Do-Liste. Nein, das ist keine To-Do-Liste. Das war nur eine Don't-Forget-Liste.
Don't forget. Ja. Du hast ziemlich lange über Musical.ly gesprochen.
Ja, finde ich gut. Also ich fand das spannend, weil ich finde, das ist ein Thema, das halt total wichtig ist, auch im Sinne von, naja, also so nach dem Motto, passt auf, liebe Leute. Ne, so, also uns hören wahrscheinlich wie nicht Zwölfjährige. Aber wenn du, lieber Zwölfjähriger oder Zwölfjährige, uns hörst, pass auf. Mehr wollen wir nicht sagen. Nein.
Ja.
Ja. Das ich finde es einfach ein bisschen schwierig. Aber das ist vielleicht auch...
Ich glaube, du hast einfach... Du siehst die Leute täglich im Klassenzimmer und denkst dir so...
Das wäre so, wie wenn deine Schwester jetzt in dem Alter wäre, glaube ich.
Weißt du, dann würdest du auch mehr so denken. Ja, ich kann das total nachvollziehen. Ne? Ich habe da auch als Ingrid auf Instagram irgendwelche Sachen gemacht, die noch ein paar Jahre jünger war. Habe ich auch gedacht so... okay.
Ja.
Weil du halt weißt auch, wie Typen ticken. Ja, das ist einfach schrecklich. Ja.
Genau, schwierig.
Ganz schlimm. Ein komischer Mensch.
Erzähl von deiner Bewerbung.
Ja?
Ja.
Nicht über Alzheimer jetzt?
Das machen wir gleich.
Okay.
Das machen wir gleich. Lass uns erstmal die uns bewegenden Themen ansprechen. Dann gehen wir in die Wissenschaft.
Okay. Ich gebe nochmal ein bisschen Kontext in den letzten Wochen, wieso ich überhaupt jetzt da bin, wo ich bin. Ich habe vor...
TikTok.
Ich habe TikTok gesehen und dachte mir, wow. Scheiße, ich gehe auch zur Arbeit. Ich mache jetzt nur noch Videos. Nee, ich habe einfach für mich entschieden, dass es einfach eine spannende Phase ist, jetzt um halt was Neues anzufangen, weil es einfach ein Projekt sich gerade anbietet. Und entweder mache ich es halt jetzt oder ich nehme halt das nächste Thema und bin halt wieder ein paar Jahre gebunden. TikTok. Und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt bietet es sich an, ich guck mal links und rechts. Und was halt irgendwie ganz cool ist und mich total irgendwie, ja, was mir viel, viel gibt gerade, ist einfach die Tatsache, dass es gibt halt auch Social Media für Jobs, nennt sich dann Xing oder LinkedIn, gibt es aber schon noch andere Sachen. Und dort stellt...
Was nochmal LinkedIn Deutsch, Xing...
Xing andersrum. Deutsch Xing und Deutsch, LinkedIn eher global. Und gehört auch Microsoft an die Microsoft.
Was finden wir cooler?
Ich finde LinkedIn cooler. Xing ist
also LinkedIn ist cooler.
Xing ist, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was für komische Leute die beschäftigen, die sich um die User Experience kümmern und das Interface Design, aber das ist eine Vollkatastrophe.
Okay.
Die probieren neue Sachen aus, die aber scheiße sind. Also ich merke, halte dich an das, was funktioniert und mach das halt gut und die probieren einfach neue Sachen aus, um einfach neue Sachen zu probieren. Mhm. Aber egal. Jedenfalls gibt es diese zwei Plattformen. Ich bin auf beiden angemeldet und habe dann entsprechend meinen Lebenslauf dort drin. Also das ist quasi wie, kannst du echt mit Facebook vergleichen, nur dass du halt da eher im Jobkontext unterwegs bist. Und ich habe bei beiden halt entsprechend Profile. Und was in den letzten Monaten sehr deutlich war, aber auch vorher schon passiert ist, dass einfach das Unternehmen einen anschreiben und sagen, hey, irgendwie haben wir gerade was vor, wollen jetzt irgendwie neue Teams aufbauen oder irgendwelche neuen Projekte beginnen. Und das Profil, was du jetzt hier angegeben hast, das passt zu dem, was wir halt suchen. Und ich habe halt konsequenterweise eigentlich die letzten Monate habe ich immer geschrieben, ja, danke, klingt cool, ehrt mich auch, aber...
Das heißt, da kommt regelmäßig eigentlich schon mal eine Anfrage rein, egal, also, ja.
Genau, dann habe ich immer geschrieben, danke für das Angebot, ehrt mich auch, aber ehrlich gesagt bin ich gerade super happy mit dem Projekt und passt.
Kreuzt du denn da so an, wie bei diesen komischen, bei so Dating-Partys, so nach dem Motto, also kreuzt du da so an, ich bin suchend, bin glücklich vergeben und so, also kannst du das irgendwie so angeben?
Genau, oder? Du kannst, besonders bei LinkedIn kannst du halt hingehen und sagen, du öffnest dich quasi für Recruiter. Also es gibt Leute, die haben dann so ein Unternehmensprofil und die sehen halt so spezielle Listen von Leuten und die haben so Filtermechanismen, wo sie halt Leute suchen können speziell. Und da tauchen dann nur die Leute auf, die tatsächlich auch angegeben haben, ja, ich suche gerade was. Und das hatte ich halt nicht, aber dennoch haben die Leute irgendwie über Keywords gesucht.
Okay.
Ja, und haben halt gesagt, okay, das sieht irgendwie spannend aus. Und ich habe halt bis vor kurzem mal gesagt, nö, passt. Und jetzt, als ich für mich dann den Schluss gefasst habe, okay, ich möchte gerne was Neues machen, habe ich halt dann auf Anfragen reagiert, habe geschrieben, hey, klingt irgendwie spannend, lass uns mal reden.
Hast du das geändert?
Nee.
Warum nicht? Macht man das nicht?
Ich machen können, aber dadurch, dass ich halt dann...
Ist das zu desperate?
Ja.
Ja?
Das hat lieber Rama.
Bitte,
ich glaube, das war gar nicht keine bewusste Sache, nur ich hatte halt einfach da schon 3-4 Sachen in der Inbox und dachte mir, okay, bevor ich jetzt nochmal öffne und dann noch mehr reinkommt, dachte ich mir, okay, filter ich erstmal die zwei Sachen durch. Und es waren, glaube ich, insgesamt 6 Anfragen und dann habe ich mit 2 jetzt einfach schon ein paar Gespräche geführt und bin jetzt relativ weit. Eigentlich bei beiden jetzt.
Du musst kurz erklären, ein paar Gespräche, weil jemand wie, also zum Beispiel ich, der ja auch diesen komischen Weg gegangen ist, ja. Schule, Studium, Lehramt, okay, ich musste ja nie durch jetzt so große Bewerbungssachen durch. Da gibt's Phasen, erste Gespräche, Telefonate, wie läuft das so ein bisschen ab?
Also was ich jetzt...
Interview, was geht ab? Was geht ab?
Was ich mitbekommen habe, ist so der klassische Weg ist, meistens nehmen Unternehmen, gerade kleine Unternehmen, setzen halt spezielle Firmen ein, die dann die Suche für einen machen. Das heißt, die haben bestimmte Kriterien, sagen, wir suchen halt eine Person, die
wenig
folgende Farbe, Fähigkeit,
cool aussehen.
Genau, die ganze Zeit mit TikTok abhängt, die folgende Fähigkeiten haben, die bestimmte Berufserfahrung haben und idealerweise halt in einem Gehaltsband von so und so. Und das heißt, die suchen dann erstmal und schreiben dich an. Und
das soll ich dann immer Headhunter, richtig?
Headhunter oder auch einfach. Also es gibt verschiedene Modelle, wie solche Leute halt arbeiten. Manche kriegen dann quasi eine Prämie, sobald sie jemanden erfolgreich vermittelt haben. Andere kriegen einfach einen Auftrag, ein Projektgehalt quasi.
Okay.
Also es gibt ganz unterschiedlich. Aber
ist das spannend.
In der Regel ruft dich halt, also schreibt halt jemand an. Dann antwortest du und dann telefoniert man. Und das ist so der erste Schritt. Man hat so ein halbstündiges Gespräch, wo man einfach so die Rahmenbedingungen kurz klärt. So nach dem Motto, hey, worum geht's eigentlich? Was ist für ein Projekt? Wird kurz vorgestellt. Damit ich dann einen Eindruck zum Beispiel bekomme, ist das was für mich? Ja, nein. Dann erzählt man so ein bisschen von sich, um dann auf der anderen Seite mal zu die Möglichkeit zu geben, so ein paar Häkchen zu setzen, nach dem Motto, passt Berufserfahrung, passen die Skills und so weiter.
Oder hat er es nur in seinem LinkedIn-Profil stehen, weil es cool aussieht, so, also so ein bisschen
auch. Ja, genau, und da einfach so ein bisschen sofort zu filtern. Und dann klärt man halt so Sachen wie, okay, Arbeitsort, Gehalt und so ein paar Rahmenbedingungen, ne? Um da, weil, wenn man zum Beispiel hingeht und sagt, ja, ich habe eine Gehaltsvorstellung von X und die andere, und das Projekt hat aber maximal ein Budget von Y und man kommt einfach, dann bringt es halt auch nichts, irgendwie weiterzugehen.
In der und Regel. Erfährst du in diesem ersten Gespräch auch immer, wer der ist, der dich einstellt?
Unterschiedlich. Okay, manche sind dann halt so total secret, weil die halt Angst haben, dass du hintenrum dich halt direkt bewirbst bei der Firma.
Ach, darum geht's.
Darum würden die,
Prämie quasi.
Ja, dann würden die im Zweifel halt ihre Prämie verlieren. Das heißt, die wollen dann erstmal so, die bauen dann erstmal so ein bisschen Kommunikation auf, ein bisschen, sag mal, Paper Trail, damit die sagen können, ja, wir haben schon vorher viel kommuniziert und E-Mails geschrieben. Mhm. Ich habe den auf jeden Fall zu euch gebracht, um einen Nachweis zu haben.
Ah,
und das ist total schwierig, weil du hast dann teilweise so ein Misstrauensverhältnis, was so im Raum schwebt, weil die denken sich so, ja, ich erzähle jetzt lieber nicht zu viel, weil sonst bist du vielleicht der Arsch, der sich hintenrum bewirbt. Und ich denke mir, ich habe gar keine Motivation dafür. Aber
ja, das ist so ein bisschen dann wie so Urlaubsvermittlungsplattformen, die dich so mit Angeboten locken, nur damit du nicht siehst, dass auf der eigentlichen Reiseseite vielleicht das alles günstiger ist.
Ja, ne? So. Wobei du halt als die Person, die dann halt einen neuen Job sucht, halt du zahlst nichts, das Unternehmen bezahlt die. Das heißt, für dich ist es egal eigentlich.
Ja,
klar, wenn du dem Unternehmen was Gutes tun willst, aber...
Ja, verstehe. Okay.
So, das heißt, das sind so die Anfangsphasen. Man führt erstmal so ein kurzes Gespräch, kurz Telefonat in der Regel und dann klärt man erstmal so die Basics ab. So, und wenn das alles gut passt und beide Seiten sagen, okay, ich hab Lust weiterzumachen, dann kommt's.
Das ist bestimmt ja nicht der Headhunter, sondern der gibt dann die Infos weiter.
Genau, der gibt die Firma weiter und die Firma sagt dann, okay, sieht cool aus, danke fürs Raussuchen, wir vereinbaren mal einen Termin. Und dann setzt man sich in der Regel irgendwie zusammen, wenn es örtlich passt und hat dann ein Gespräch mit dem potenziellen Vorgesetzten oder Vorgesetzten oder mit irgendwelchen Personalleuten und dann redet man ein bisschen mehr über den Inhalt. Das heißt, man stellt sich kurz vor, erzählt, was man gemacht hat, damit die andere Partei auch prüfen kann, passt das Profil technisch zu dem, was wir suchen. Dann erzählen die vom Projekt in der Regel und man kriegt ein besseres Bild davon, was auf einen zukommt. Und genau, das ist so ein Erstgespräch, das dauert dann, keine Ahnung, eineinhalb Stunden, je nachdem, man stellt Fragen, guckt irgendwie, dass man ein gutes Bild davon bekommt und für sich alle Parameter irgendwie klärt, die wichtig wären für so eine Entscheidung. Und was ich jetzt festgestellt habe, meistens geht es dann halt nochmal in ein Zweitgespräch, wo dann, weiß ich nicht, andere Führungsetagen nochmal mit reinkommen, weil gerade bei Positionen, wo man so ein bisschen mehr Verantwortung hat, geht es dann darum, einfach mal ein paar Leute kennenzulernen aus dem Unternehmen, zu schauen, passt das wirklich? Und halt, das gilt halt für beide Seiten. Ne? Mhm. Oder man lernt auch Teams kennen, das hatte ich auch schon ein paar Mal, dass man einfach dann auch das potenzielle zukünftige Team mal kennenlernt, um einfach so einen Nasencheck zu machen, so nach dem Motto, kann man sich gut vorstellen, miteinander zu arbeiten, passt das so vom Mindset her, passt das so vom Charakter her und genau, das teilt sich dann meistens über 1 bis 2 Gespräche dann über dieses Headhunter-Telefonat.
Das heißt, es gibt aber kein so dieses, was man aus der Schule so kennt, dieses klassische so Assessment Center und so ein Kram, da aus dieser Phase sind wir raus, oder, in unserem Alter, oder ist das noch so, ist es so, du hast jetzt, sag ich mal, diese Berufserfahrung, du hast deine Qualifikation erworben und die Leute nehmen dich genau deshalb. Oder gibt es auch noch so, könnte sein, dass jetzt auch irgendwer kommt und sagt, macht so Assessment Center Kram.
Also ich meine, die Intention von so einem Assessment Center ist ja herauszufinden, ob man das, was man angegeben hat, auch wirklich kann.
Genau.
Also, und ich habe tatsächlich von anderen Leuten im Umfeld schon mal gespiegelt bekommen, dass da sowas mal stattfindet. Also nicht klassisch im Sinne von, okay, wir schließen uns jetzt den ganzen Tag ein und machen irgendwelche Aufgaben
mit dir. 20 Leute sitzen in einem Raum und so.
Nee. Ja, sondern es geht dann eher darum zu sagen, okay, hier wäre man so eine Aufgabe oder man klärt im Gespräch halt durch Fragen, ob die andere Person das kann, was sie vorgibt. Bei Entwicklern zum Beispiel ist es manchmal so, dass die so Code-Aufgaben bekommen.
Tatsächlich?
Und die müssen dann irgendein Problem coden.
Wie so ein Skill-Check quasi.
Genau, so ein bisschen. Einfach um da so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, auf welchem Niveau entwickeln sie. Da gibt's ja auch ganz viele Unterschiede. Und was ich mal hatte.
Oh, dann werde ich mich bald mal auf HTML stellen, die meinen Code sehen.
Begeistert. Ja, ich hatte mal tatsächlich eine Firma, die hat, das habe ich aber relativ früh abgebrochen, weil ich dann gemerkt habe, okay, die anderen beiden sind schon so weit und es klingt irgendwie cool, ich brauche nicht noch mehr parallele Stränge. Mhm. Die wollten tatsächlich, dass ich so ein kleines Projekt mache. Da ging es darum zu sagen, okay, du hast halt, du guckst dir eine Website an, überlegst dir ein paar Features dafür und beschreibst sie dann in User Stories, also in so Aufgabenlisten und dann sollte ich noch irgendeinen technischen Begriff erklären. Also eigentlich die...
Achso, das war eine Aufgabe für dich dann, ja.
Ja, die sollte ich dann, so ein paar PowerPoint-Slides, denen zurückschicken und hätten die geguckt, was passt. Mhm. Wo ich mir denke, das ist so, ja, also entweder glaubt man einer Person, dass sie anderthalb Jahre, zwei Jahre genau das gemacht hat und dann ein gewisses Level hat, oder man prüft das halt in Form von solchen Dingen nach. Und bisher bei denen, wo ich jetzt, dass ich weiter bin, war das nie ein Thema, sondern man hat halt einfach geguckt, okay, was hat die Person gemacht, und es war auf Vertrauenslevels nach dem Motto, wenn ich behaupte, ich kann das, dann ist das schon. Und manche bauen also Mini-Aufgaben noch mit ein. Also man kann sich auf Monster irgendwie für alles gewappnet sein. Also man, ich glaube, da gibt es keinen Pauschalweg, weil jede Firma macht das auf ihre eigene Art und Weise. Ja.
Okay.
Also es könnte passieren, dass man so Mini-Aufgaben nochmal lösen muss. Sowas.
Okay.
Ich glaube, da ist auch so ein Zusammenhang zwischen Größe des Unternehmens,
das würde ich grad sagen,
und, ja. Und auch Stelle, auf die man sich bewirbt. Und ich glaube, in den Bereichen, wo ich unterwegs bin, in den Stellen, ist das sehr unüblich, dass man sowas macht, weil ich glaube, ein Großteil der Qualifikation geht auch daraus her, wie man über das berichtet, was man gemacht hat, und ob man da irgendwie eine gewisse Glaubhaftigkeit irgendwie drin hat.
Es ist halt kein Verkaufsjob, es ist nicht so nach dem Motto, verkaufen Sie mir mal dieses Duschgel bitte möglichst ansprechend. Das ist kein, bitte kaufen Sie uns das, ist kein, wie würden Sie mit der Situation umgehen, bla bla. Ne? Das funktioniert alles so nicht so richtig. Also klar, man könnte dann so sagen, bei so Führungsjobs, ne, so Mitarbeiter A performt nicht mehr, wie würden Sie damit umgehen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist alles so konstruiert, dass sie dann eher in einem organischen Gespräch so ein bisschen abchecken, okay, wie tickt die Person, davon Rückschlüsse ziehen auf die Fähigkeiten
oder Eigenschaften. Und was halt auch, das ist etwas, was glaube ich, ein bisschen so langsam ankommt in Deutschland, ist auch diese
Fat Boys.
Die Mentalität, Leute einzustellen, schnell einzustellen und dann zu gucken, ob
sie... Erstmal Probezeit, also wirklich mal
Probezeit wirklich wahrnimmt, nutzt. So. Genau, weil du hast die Möglichkeit, bis zu 6 Monaten Probezeit zu vereinbaren und kannst halt dann super schnell, ohne Angabe von irgendeinem Grund, einfach wieder Leute kündigen.
Andersrum, genau, so habe ich gelernt von dir.
Genau, ne, dass man selber einfach reinschnuppern und sagen, passt ja gar nicht.
Kannst du einen auf einen Tag dann gehen?
Ja, ich glaube, so eine Woche oder 2 Wochen, okay. Also je nachdem, aber super schnell. Also es ist innerhalb von nicht mal einem Monat bist du wieder raus. Und das wird halt auch, glaube ich, verstärkt genutzt. Ich glaube, früher war das so, war eher die Zielsetzung, ja, wir haben halt einen tollen Prozess, um alles vorab zu checken, und dann stellst du einen ein und dann muss das sitzen, weil sonst ist dein Prozess scheiße.
Ja.
So, ich glaube, jetzt geht man und sagt, ey, wir sparen uns einfach diesen Prozessaufwand, machen einfach relativ, sagen wir, oberflächlich das Ganze, also schon mit einer gewissen Substanz, aber nicht so tief wie vielleicht früher, stellen Leute ein, arbeiten mit denen, und dann merken wir im Alltag während der Arbeit, ob sie wirklich das liefern, was sie versprochen haben. Also ich glaube, und ich finde das auch gar nicht so falsch. Also ich finde das total smart, weil du kannst nie in den Kopf der Person gucken, und in so 2-3 Gesprächen kann sich jeder irgendwie super vorbereiten und einfach mal abliefern, und dann.
Das ist ja genau die Kritik, die ich auch am Reflern habe, ne, mit Unterrichtsbesuchen. Wenn du halt an diesen punktuellen Sachen gemessen wirst, und statt dass du halt irgendwie das Gesamtbild mehr so betrachtet wird.
Ja.
Klar, manche Leute können super an diesem einen Tag performen. Und sind dann super vielleicht in diesem Bewerbungsgespräch, und dann hast du dich auf der Arbeit und denkst dir, oh Gott, der kann ja gar nicht mit Menschen reden.
Ja, also, genau.
Der kann ja gar nicht im Team performen, was sind das jetzt hier gerade?
Ja, genau, und das ist halt, ja. Oder einer löst halt eine Aufgabe super toll im Assessment Center, und dann kommen halt Aufgaben, die nicht Schema F sind, und dann und kommt doch mal darauf an, was du suchst und wen du brauchst gerade. Ja, und ganz so zusammenfassend, ich habe mit beiden Firmen jetzt die ersten, zweiten Gespräche gehabt. Beim einen waren es sogar 3 Gespräche, weil die sich dann auf dem Weg, haben die festgestellt, wow, die Stelle...
Wow, der ist so gut.
Nee, aber die haben da einfach immer gemerkt, okay, die Stelle, die wir ursprünglich vorgesehen hatten, es wäre halt wichtig...
Verschwendung, dich da einzusetzen.
So ähnlich, tatsächlich. Geil. Weil die gemerkt haben, okay, das, was der kann, würde da halt einfach besser passen. Also, ne? Und das war jetzt nicht so, wow, der hat uns jetzt überzeugt, aber im Sinne von, okay, da ist einfach ein größerer Fit, so. Was ich völlig okay finde und auch irgendwie smart finde, das so zu machen. Und wenn man so mal die gegenüberstellt, bei der einen Firma, das ist ein großer Konzern, 20.000 Mitarbeiter, weltweit operierend. Und das andere ist halt ein Startup mit 6 Leuten, die jetzt quasi im nächsten Jahr halt...
In welche Branchen so einzuordnen?
Das eine ist
also was es so grob geht.
Das eine, die große Firma macht halt Software für Anwälte. Die wollen halt Anwälten helfen, ihren, sagen wir mal, den Alltag irgendwie ein bisschen geschmeidiger zu gestalten. Vereinfacht gesagt, wenn du dir vorstellst...
Hast du dir schon mal TikTok gezeigt?
Ja, die Vorstellung ist halt so, die Branche ist halt total geprägt von Büchern und Papier. So, das heißt, was die halt oft hingehen. Also der Prozess sieht oft so aus, dass du kriegst einen Fall, du kriegst Unterlagen, sortierst die und dann bereitest du die so ein bisschen auf und dann guckst du im Gesetzestechnischen vielleicht mal nach.
Ich kenne Jurastudenten mit diesen fetten Büchern, die immer dahin
stehen. Genau, das ist halt so ein bisschen auch das Dogma, weil die halt über.
Wohl mit STRGF wäre es doch viel einfacher.
Ja, also du lernst halt im Studium, sind halt, ne, in Klausuren ist sowas halt nicht gestattet. Das heißt, du machst deine Examensprüfung und und so weiter mit Büchern. Mhm. Das heißt, du lernst einfach das Handwerk quasi mit diesem Medium. Mhm. Aber was dennoch jetzt mittlerweile passiert, und das ist so ein bisschen getrieben durch auch viele, viele kleine Unternehmen, die jetzt gegründet werden, die schaffen halt Lösungen, die komplett automatisiert laufen oder teilautomatisiert laufen. Das heißt, du kriegst einen Fall rein, und der wird quasi vorbearbeitet, sodass du quasi nur noch die Restarbeit machst. Mhm. Und dich quasi auf den,
ja, auch
auf.
Nach dem Motto, es sind irgendwie drei Parteien beteiligt, es geht irgendwie um Grundrecht, weil ich habe das Wort Haus da drin gelesen.
So genau, ungefähr, so ein bisschen das sind die Präzedenzfälle, die dazu passen würden. Das sind die Gesetze, die aktuell irgendwie da vielleicht irgendwie relevant sein könnten. Klar, du musst halt immer noch irgendwie als Jurist da hingehen und da für dich quasi deine eigenen Schlüsse ziehen, aber aber es gibt auch Fälle, die sind halt Schema F. Ja, die kannst du auch komplett automatisieren. Zum Beispiel gibt es so eine Plattform, da kannst du, wenn dein Flug zu spät kommt, die Unterlagen einreichen und die Plattform macht automatisch die Anführungszeichen Beschwerdeschrift und so weiter. Und das läuft alles automatisiert. Das heißt, es gibt einfach so gewisse Fälle, da brauchst du halt keinen Anwalt, der dann hinterst und denkt, okay, das ist ein spannender Fall, sondern es ist einfach ein Algorithmus, der das durcharbeitet. Ja. Und die wollen halt dann hingehen, dass sie sagen, wir fangen an, Software zu entwickeln, die halt Teile übernimmt. Und dann wollen wir mit Anwälten zusammen halt ein Produkt entwickeln, was halt immer mehr Schritte übernimmt und auch
immer mehr den menschlichen Anwalt ablöst.
Ja, beziehungsweise halt denen halt sowas wie, ich sag mal, du kennst halt diese ganzen Adobe-Sachen, Photoshop und so, für Designer. Ne? Mhm. Die könntest du jetzt hingehen und sagen, ja, ich bin Designer und mal mit Stift und Papier. Oder sagst, hey, ich nutze halt da ein bisschen Photoshop. Und dann gibt es halt von Photoshop nochmal
ein Tool. Du musst das Handwerk quasi noch
können. Genau, du musst halt schon noch wissen, was du tust. Aber es gibt halt immer mehr Dinge, die für dich immer so einfach Software übernehmen kann. Und das ist so deren Ziel für die nächsten Jahre, halt sowas hinzustellen.
Mach das lieber mal für Lehrer.
Die haben auch tatsächlich, machen die auch für Lehrergeschichten. Aber das ist jetzt gerade deren
Suchen. Die wen?
Vielleicht. Und das ist aber gerade so deren
Neue.
Das ist aber Vorzeigeprojekt, weil da an dem wollen die halt jetzt demonstrieren, dass es einen Markt gibt, dass es Leute gibt, die das haben wollen, dass sie in der Lage sind, so digitale Produkte zu bauen. Mhm. Wenn das gut funktioniert, würden die das halt auf verschiedene Rechtsgebiete ausweiten. Momentan ist das Baurecht und später würden andere Rechtsgebiete dazugehören und dann auch später vielleicht auch andere Branchen. Lehrer.
Das ist spannend.
Ja, das wäre das eine Thema und was da halt interessant ist, die Entwickler, die das dann umsetzen, die sitzen halt in Armenien.
So. Da wir sehr gut in Erdkunde sind, Willi, erzähl doch mal kurz, wo Armenien ist.
Ich glaube, sowas richtig, also wenn man die Türkei nimmt, ich glaube, Türkei kann die da einordnen und dann nochmal östlich geht, noch weiter in den Osten. So auf der Höhe. Ist
das auch Kroatien und so?
Nee, Kroatien ist ein bisschen so.
Aber ist doch östlich von der Türkei auch quasi, oder?
Nee.
Okay.
Weiß ich nicht, kann sein. Auf jeden Fall.
Kein Plan.
Auf jeden Fall, man fliegt 5 Stunden hin, glaube ich, und man muss entweder über Wien fliegen oder über Moskau.
Ich will auch mich nicht bloßstellen,
aber es auf Google.
Ich dachte, dass östlich von der Türkei. Da ist doch dann so Syrien und so ein Kram, oder nicht?
Auch, ich glaube, da kommen so Länder wie Aserbaidschan, Turkmenistan und so.
Ja. Und dann kommt dann irgendwo Armenien dann.
Nee, das ist so das erste Land, was da kommt.
Und Armenien kommt direkt dann, also relativ schnell neben der Türkei.
Ja, ich glaube schon. Ja. Ich weiß nicht, ob die Ländergrenzen, ich habe mir das nicht auf der Karte angeguckt, aber ich meine so, das da einordnen zu können. Genau, und das wäre halt spannend, weil der Regel, wenn man so digitale Produkte entwickelt, hat man ein Team, was das baut und halt jemanden, der das Ganze so ein bisschen im Überblick hat, der Produktverantwortliche, das wäre dann meine Rolle. Mhm. Und ich würde dann halt alle 3 Wochen dann dorthin fliegen müssen, um mit denen halt die nächsten 3 Wochen zu planen und mir anzuschauen, was sie
dann... Also wäre es dann eine Woche da, 3 Wochen hier? Oder wäre das nicht so...
Ich glaube, so der Arbeitsmodus wäre... 3-4 Tage Reise dorthin mit 2 Tagen quasi vor Ort und dann wieder zurück. Mhm. Das heißt, alle 3 Wochen werde ich mal für fast eine Arbeitswoche komplett unterwegs. Mhm. Also, und spannend ist natürlich da einfach mal die Erfahrung zu machen. Ne? Wie ist es wohl halt in einem fremden Land dann mit Leuten, die man nicht täglich um sich hat, sowas zu machen. Ne? Und auch sprachentechnisch interessant, weil...
sprechen die da?
Armenisch, aber auch Russisch.
Okay.
Weil früher Sowjetunion und bla bla bla. Und es ist halt immer noch Pflichtfach in der Schule. Und eigentlich ist es so ein geteiltes Land. Ich glaube, die sprechen ja beide Sprachen. Es ist zwar keine offizielle Amtssprache, soweit ich gelesen habe, aber auf jeden Fall präsent. Mhm. Das wäre natürlich interessant, auch mal da so sprachtechnisch mal wieder andere Sprachen zu sprechen und dann mal sich irgendwie auf ein anderes Level zu bringen. Und halt auch der Umstand, dass man halt immer über Wien oder über Moskau fliegt, ist halt auch interessant, weil da kannst du halt immer sagen, okay, ich komme halt irgendwie, mach halt verlängertes Wochenende oder so.
Genau. Moskau und dann,
ja, das wäre halt auch interessant. Man kommt so ein bisschen rum, aber auf der anderen Seite ist es halt für die Umwelt natürlich ein drittes Gesicht, weil eigentlich unnötig, man könnte auch skypen. Also,
ja, Boring und, Company muss kommen.
Genau. Aber das ist also halt die Rahmenbedingungen, ne? Große Firma, gewachsene Strukturen, jetzt im Transformationsprozess.
Welches Projekt wäre das andere, das Armenien-Projekt?
Das ist Teil.
Das ist auch Teil noch des Rechtsding. Genau. Ich dachte, das wäre in der Firma eine andere Sparte sogar.
Nee, das ist tatsächlich die okay. Bauen, also die okay. haben die Ideen, die kommen quasi aus Köln, und aber die Umsetzung tatsächlich, das Handwerk erfolgt dann in Armenien.
Ethische Frage.
Yes.
Ist das so ein bisschen wie über die Kinderarbeit, die wir letztens gesprochen haben? Ist das so ein bisschen, wir machen da so Dumpinglöhne und bezahlen da so arme armenische Programmierer, weil wir uns das nicht leisten wollen hier in Deutschland?
Das ist tatsächlich ein Kostending. Also wenn du jetzt mal so aus meiner Erfahrung, ich glaube so in Deutschland oder hier auch in anderen Ländern in Europa, zahlst du halt einen Tagessatz von, sagen wir mal, 1.000 Euro bis 1.300 Euro, je nachdem. Also sagen wir eher so zwischen 800 und 1.300 Euro am Tag für einen Entwickler.
Am Tag für einen Entwickler? Ja.
Das ist, wenn du dir nicht den selber einstellst und dem halt einen Lohn zahlst, sondern wenn du sagst, so, ich nehme jetzt eine externe Firma und
beauftrage. Was verdient ihr dann im Monat? Der ist ja todesreich.
Nee,
du meinst nur die Ausgabe für dich als Unternehmen, nicht genau, das Einkommen.
In diesem 1.300 Euro Tagessatz steckt halt auch, also das, da wird seinen Lohn bezahlen, aber auch natürlich dann die
Firma, wo er
eigentlich ist. Das heißt, so ist der Geschäftsmodell.
Ja.
So, das heißt, du hast halt, ja, und in Armenien schätze ich mal so 300 Euro am Tag. Und das heißt, natürlich ein signifikanter Unterschied. Und die Frage ist halt, die ich mir stelle, ist, wie gut sind die dort? Also wie qualitativ hochwertig ist das, was die da abliefern? Und fände ich so spannend herauszufinden. Aber es ist halt natürlich auch für so ein Land wie Armenien eine großartige Chance, weil die kriegen natürlich dann, haben ganz andere, ich sag mal, Kostenstrukturen, ein ganz anderes Lohnniveau. Für die ist das natürlich ein gutes Geschäftsmodell. Ne? Und das, keine Ahnung, ob die da jetzt irgendwie, was für Bedingungen die da entwickeln. Aber
so Sweatshirts, weißt du?
Ja.
Ist da so in weißen Unterhosen sitzen die da und coden den ganzen Tag?
Ja, das ist natürlich spannend herauszufinden. Aber das wäre das, was ich dann halt auch dann vor Ort sehen würde. Das wäre halt interessant. Ja. Und das ist halt so die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist halt ein komplettes Kontrastprogramm. Wie gesagt, das ist ein Startup, was jetzt gegründet wurde vor einer Weile, die hier mitten im Zentrum arbeiten, hier in Kölner Innenstadt, total cool. Ich habe die Leute kennengelernt, es ist ein grandioses Team, ich bin total begeistert. Ich habe einfach gemerkt, okay, die Harmonie stimmt, Leute sind total cool, haben auch alle Erfahrung. Das heißt, das sind jetzt keine Leute, die sagen, ja, ich habe mal eine Idee, sondern die haben halt auch schon in der Branche auch lange gearbeitet, aber auch ein relativ junges Team, bunt gemischt, also so vom menschlichen her Haken dran. Auch von der Art und Weise, was sie machen wollen, finde ich auch spannend, kommt so ein bisschen, hat ein bisschen das bankähnliches Geschäft, das heißt, sie wollen hingehen und sagen, wir wollen Leasing- und Factoring-Dienstleistungen. Für all die mit Factoring anfangen können, Factoring ist halt, du hast als Firma, hast du Rechnungen offen bei deinen Kunden. Und wenn du aber dringend Geld brauchst, kannst du diese Rechnung an eine Bank verkaufen mit einem kleinen Abschlag. Die Bank zahlt dir dann das Geld und guckt, dass das Geld selber, dass die Rechnung dann, wenn sie bezahlt werden, dann an die Bank zurückgeht. So, im Grunde.
Das hat niemand verstanden.
Okay.
Ich auch nicht.
Nochmal. Sagen wir, du hast Rechnung offen. Yeah. Du schreibst eine Rechnung. Du bist eine Firma und hast irgendeine Dienstleistung
erbracht. Ich habe verkauft und jetzt habe ich eine Rechnung geschrieben.
So. Da steht eine Rechnung, bitte zahlen Sie innerhalb der nächsten zwei Wochen.
Ah, so, aber das Geld kommt ja nicht immer am ersten Tag.
So, genau, das Geld braucht halt eine Weile. Und wenn du merkst, okay, oh, ich habe jetzt gerade auf der Bank nicht so viel Geld und ich bräuchte gerade kurz eine
Liquiditätsspritze. Aber ich habe 1.000 Euro eine Rechnung, das heißt, ich weiß, da kommt das Geld rein.
Aber ich weiß nicht, wann es kommt und du brauchst aber jetzt dringend, da kannst du halt deine Rechnung so bündeln. Du sagst, oh, ich habe hier so 20 Rechnungen, 30, 40, 100 Rechnungen. Dann verkaufst du die an jemanden Dritten weiter, an die Bank zum Beispiel. Und die Bank geht dann hin und sagt, okay, der Gesamtbetrag der Rechnung sind 10.000 Euro.
Ja.
Ich zahle dir jetzt 9.500 und die 500 streiche ich mir selber ein.
Dafür hast du jetzt
direkt Geld. Dafür hast du jetzt das Geld. Und wenn eine der Rechnung nicht bezahlt wird,
Okay, damit das Risiko auch theoretisch.
Ist ein Modell. Es gibt verschiedene Ausprägungen. Manchmal ist das Risiko dann trotzdem bei dir und so weiter. Es ist halt, hängt von vielen Faktoren ab. Aber so im Grunde genommen geht's da und du kriegst halt relativ schnell das Geld und kannst halt weitermachen. Kannst deine eigenen Rechnungen, die du offen hast, bezahlen und so weiter.
Spannend.
Okay. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist Leasing. Also zum Beispiel von Autos, aber von anderen Sachen auch. Dass du hingehst, sagst, ich will gar nicht Eigentümer davon sein. Ich will es besitzen. Also ich will es haben, aber ich will nicht, dass es mein Eigentum ist. Und dann gibt es halt Leasingverträge, du zahlst eine monatliche Gebühr. Und wenn du es nicht mehr brauchst, nach zwei Jahren gibt es halt wieder zurück. So, beide Bereiche sind dadurch aktuell geprägt, dass da einfach viel noch per Hand, per Stift und Zettel und also eher in die Richtung läuft. Und was die halt vorhaben, ist halt das Ganze komplett online darstellbar zu machen. Das heißt, du bist ein Freelancer zum Beispiel oder ein kleines Unternehmen, hast viele Rechnungen offen, mit ein paar Klicks ist das erledigt, kriegst direkt Konditionen genannt, kannst direkt online abschließen, hast direkt das Geld innerhalb von wenigen Stunden auf dem Konto. So, das ist, und ja, finde ich total spannend. Hatte auch so ein bisschen, ich sag mal, Background mit dem, wo ich herkomme, also Bankausbildung.
Das ist, heute, wo ich herkomme.
Das ist halt so ein bisschen so Berührungspunkte. In dem Anwaltskram habe ich halt gar keine Erfahrung, das heißt, ja. Ich würde da ja dafür sprechen. Und es ist eine andere Rolle. Bei dem einen Unternehmen sind halt gewachsene Strukturen, da gibt es für alles ist quasi Prozess. Wenn du, wenn du Abrechnung hast für eine Reise, dann sprichst du die und die Abteilung an, die macht dann das für dich. Und da ist es, geht's halt eher darum zu sagen, okay, das ist ein Team, die wollen das machen, die haben auch schon ein paar Ideen. Du hilfst, da würde ich halt eher dabei helfen, auch die noch weitere Leute einzustellen, Entwicklerteams aufzubauen, mit denen es sich vor Ort halt zu bauen und dann zu testen, dann zu gucken, wie man einen Marktstart plant. Und das finde ich halt eine ganz andere Art von Herausforderung, aber hat halt auch quasi ganz andere, sag mal, Lerneffekte und
ja, ist ja viel cooler.
Und ja, und man ist halt auch, man kommt halt so, man ist halt der, ich sag mal, der Underdog, der jetzt irgendwie echt nicht so viele Mittel hat und jetzt versucht so als kleines Ding irgendwas groß zu schaffen. Beim anderen ist halt, bist halt schon einer der großen Player und versuchst jetzt quasi noch dominanter zu sein. So. Und das sind so die zwei Dinge, die ich gerade so als Möglichkeiten sehe. Und ich muss für mich einfach in den nächsten Tagen eine Entscheidung treffen, was ich halt spannender finde und was mich halt.
Ich predikte, es wird nicht Armenien.
Ganz ehrlich, vom Bauchgefühl her, auch, ja. Also für mich war wirklich das Spannende, war dann an der Stelle so, okay, ich finde es ganz grundsätzlich so von der Idee her, vom Produkt her spannend.
Ja, das prüfe ich auch ganz cool.
Zu sagen, okay, was passiert eigentlich gesellschaftlich, wenn du tatsächlich es schaffst, halt viele, sag mal, Anwaltsdienstleistungen halt zum ganz anderen Preis jetzt anzubieten und damit den Zugang auch für mehr Menschen möglichst. Ne?
So ein bisschen wie Watson ja immer so ein bisschen in die Richtung ja, glaube ich, auch entwickelt wird, immer noch ist und so weiter und so fort. Ne?
Also finde ich grundsätzlich also einfach gesellschaftlich spannend, wenn du sagst, naja, wozu braucht man eine Rechtsschutzversicherung? Ein Rechtsstreit kostet einfach nur noch ein paar Euro. Also es ist gar nicht mehr so, oh, ich habe Angst, dass es einfach mal eine 10 Millionen Euro Rechnung wird für irgendeine Lappalie eigentlich. Das
hilft im Prinzip den Kleinen. Also jetzt mal so ganz naiv gedacht, ohne jetzt irgendwie alle Konsequenzen abzudenken, denkt man, okay, dadurch, also warum sollte, ich habe gestern mich mit Kollegen unterhalten, so nach dem Motto auch, warum sollte Gesundheit, warum muss Gesundheit eigentlich so viel Geld kosten? Ja. Warum muss halt ein Rechtsstreit, wo du sagst, okay, ich bin wahrscheinlich im Recht, aber ich kann das Recht nicht bekommen, weil ich das Geld nicht habe, ist ja totaler Bullshit.
Ja, aber genau das ist ja Realität.
Genau, genau. Und das ist ja dann ein Weg in die richtige Richtung eigentlich.
Genau, das wäre halt so produktseitig irgendwie spannend und ich muss zugeben, klar wäre das irgendwie cool, über Moskau zu fliegen und da ein paar Tage zu verbringen und da auch mal dann in Armenien einfach mal die Kultur kennenzulernen, mit den Leuten zu quatschen, auch mal dann auch auf Russisch zu sprechen und da einfach sein, also an der Stelle irgendwie ein bisschen zu wachsen. Und du hast halt den Komfort, naja, du musst dich nicht um Flüge kümmern, das macht irgendeine Abteilung. Ne? Du musst dich nicht darum kümmern, das macht eine Abteilung. Ne? Auf der anderen Seite bist du dann halt so, ja, also eine gewisse Abhängigkeit und du bist halt, kommst halt in eine Struktur, die einfach schon da ist und du musst dich der einfach fügen, weil du wirst als Einzelperson nicht eine komplettes Unternehmen irgendwie vom Mindset her prägen können, so stark und nicht so schnell.
Ja, deine Abteilung dann halt vielleicht. Ne?
Genau, das wäre halt so, ja, das wäre der eine Strang. Und der andere Strang ist, hey, cooles Team, alle haben Bock.
Start from the bottom.
Genau, fang bei grüne Wiese. viel, viel Spielraum. Ja. Direkte Wege, direkte Entscheidungen. Innenstadtlage. Auch ebenfalls cooles Produkt mit Berührungspunkten. Das heißt, ich kann inhaltlich auch ein bisschen was beitragen. Und einfach der Gedanke zu sagen, okay, wir kommen so von unten und rollen den Markt halt so ein bisschen auf, hoffentlich, und schaffen dann was Cooles. Und ich glaube, da ist einfach mehr
Tempo. Trotzdem mit festem Gehalt und alles in Ordnung.
Ja, genau.
Also, das ist jetzt nicht der Big Gamble.
Also so von dem Thema, so gehaltstechnisch, ist identisch.
Ja, ja.
Also
das eine. Das klingt jetzt gerade nur so nach dem Motto, ne, dass da irgendwie so ein hartes Risiko vielleicht mit verbunden ist, aber ist es ja eigentlich nicht. Das ist halt entweder es klappt und wenn nicht. Also klar, ein Risiko ist damit verbunden im Sinne von vielleicht jetzt nicht der Job die nächsten 50 Jahre. Das kann
sein, sowieso
das,
nicht.
Ne, genau.
Also,
aber das ist ja kein Risiko für dich, weil.
Also, das Risiko ist, dass, aber das kann in beiden Fällen passieren. Das ist während der Probezeit, man merkt, okay, irgendwie passt es doch nicht. Also, ich liefere nicht die Sachen ab, die von mir erwarten.
Wird.
Oder andersrum, ich merke, ey, das, was sie mir in den Gesprächen so erzählt haben,
was auf jeden Fall
war halt super krass beschönigt. Ja, so ein gewisses Verkaufsding macht dann auf beiden Seiten immer. Aber wenn es überhaupt nicht der Realität entspricht, dann kann man halt sagen, hey, ey, scheiß drauf, cut und dann was Neues. Und ja, wie gesagt, ich glaube so von der Art und Weise, was mich eher reizt, ist tatsächlich aktuell dieses Thema junges Team, dynamisch, agil, schnell, keine gewachsenen Strukturen, einfach mal machen, probieren, Fehler machen, korrigieren, schnell lernen, weitermachen, ist einfach so von dem Grundsatz her irgendwie spannender. Und die Art und einfach etwas mit aufzubauen, finde ich einfach grundsätzlich reizvoll. Also wenn etwas schon da ist, ist cool, man setzt ins gemachte Nest und dann ist es cool und es funktioniert dann. Aber irgendwie zu sagen, okay, lass uns jetzt mal überlegen, wie wir neue Leute einstellen, was die mitbringen sollen, was wir wirklich brauchen. Ne? Also da nicht, sagen wir, Mäuler stopfen zu müssen, die schon einfach da sind, finde ich irgendwie immer schwierig. Also ich mir denke, ja, du kannst halt einfach vom Preis her jetzt nicht tiefer gehen oder du kannst halt bestimmte Sachen nicht machen, weil du einfach schon, ich sag mal, gewisse Leute mitziehst. Das hast du bei den großen Unternehmen halt immer. Das dauert halt ewig, bis sich das auflöst. Und bei kleinen Unternehmen kannst du sagen, hey, was brauchen wir wirklich? Brauchen wir das wirklich? Nee? Okay, dann cut. So.
Genau.
Ich rede jetzt gar nicht von Jobs primär, aber auch so von nach, ja, aber hängt auch damit zusammen. Ne? Ja. Zum Beispiel, wenn du jetzt überlegst, okay, wie steuern die eigentlich Urlaube und so weiter? Dann nimmst du halt einfach irgendeine Software, mit der du das alles machst und brauchst halt nicht irgendeine Person, die dann sich komplett über die Verwaltung von Urlauben kümmert, sondern das ist einfach dann über die Software erledigt. Das heißt, du kannst viel, viel günstiger und schneller unterwegs sein im besten Fall. Und das reizt mich total. Und wie gesagt, ich habe das beim Team ein gutes Gefühl und es wäre halt direkt um die Ecke. Das sind auch so.
Das ist halt auch cool, ne? Also es ist ja, also klar kann es ein Reiz sein, nach Armenien zu jetten, aber es kann natürlich auch ein Reiz sein zu sagen, okay, ich kann meinen Mittelpunkt hier lassen, das ist hier direkt vor der Tür, ich kann irgendwie mit dem Board hinfahren und
ja, ich meine, das ist, was ich halt bei Reisen auch festgestellt habe, ist einfach super anstrengend. Das belastet auch krass. Das heißt, wenn du oft unterwegs bist, auch so Reisen, wo du einfach mal, also 5 Stunden Flugzeug, dann mal schnell von da dahin und dann nochmal da irgendwie schnell was erledigen und also kommst halt aus dem Rhythmus raus. Ne? Das nimmt einen schon mit, belastet und halt, wenn ich mir vorstelle, jedes Mal fliegen, das ist halt auch so, wenn ich mir vorstelle, wie viel CO2 bei so einem Flug irgendwie gekillt wird, es ist, oder ja, imitiert wird, das ist halt schon irgendwie. Wo ich mir denke, beim anderen fahre ich mit dem Board und gehe zu Fuß. Also meine persönliche Umweltbilanz wird da halt deutlich. Und es ist jetzt nicht das Hauptkriterium, aber es schwingt
irgendwie mit. Ne? Wenn, ich sag mal so, ne, wenn man dafür sagen könnte, okay, das hat einen guten Zweck und so weiter und so, finde ich, ist das, also finde ich,
das. Ja, weil weißt du, das Argument ist, trotzdem, hey, wir sparen da Geld und deswegen fliegt dort
genau hin. Und das ist nämlich so ein bisschen das, genau, wo man es einfach auch über eine Skype-Konferenz und so weiter vielleicht ganz gut hinkriegen könnte. Nicht optimal, natürlich und so, ne, aber irgendwie gibt es andere Mittel und Wege, das hinzukriegen.
Genau. Ja, von daher, mal gucken. Ich wollte jetzt übers Wochenende einfach nochmal ein paar Fragen stellen an beide. Dass wir einfach sagen, okay, das sind die Dinge, die für mich noch nicht ganz klar sind. Das sind noch so ein paar Dinge, wo ich Bedenken habe. Und stelle einfach bei beiden Parteien nochmal so eine Frageliste. Guck, was die dann.
Sag bitte, du möchtest Bilder aus Armenien haben von den Sweatshops.
Genau. Und guck, was dabei rumkommt. Und dann früher oder später werden wir eine Entscheidung treffen. Und ich sag mal, was der Entscheidungsraum ist, es wird A oder B. Es wird gar nichts von beiden. Ja, das sind so die Möglichkeiten. Also ich
und eigentlich steht die Entscheidung für Westen und Wissen, das wird nicht Armenien und deswegen nimmst du das andere und das passt. Aber gut, aber wir können auch so tun, als wäre es noch spannend.
Ja,
nein, ist ja cool. Also ist ja auch total.
Also tatsächlich vom Bauchgefühl aktuell, ja.
Ja, und meistens, also ich finde so, um jetzt doch von dem Thema noch was mitzunehmen, also noch was anderes so mitzunehmen, ich finde, bei solchen Sachen ist ja oft das erste Gefühl auch das, was wofür man sich nachher entscheidet. Na klar macht man sich auch 1000 Gedanken, macht vielleicht Pro-Kontra-Listen und keine Ahnung, redet mit Leuten darüber. Aber ich habe im Kopf schon so, ja, aber das andere ist schon cool. Ja,
also,
das ist ja trotzdem gut, wenn man nochmal darüber sich Gedanken macht. Und es ist natürlich nur vernünftig, dass du nachher auch weißt, okay, warum mache ich das eigentlich? Weil das erste Gefühl ist ja, es kann ja nur sein, dass der Chef dich einfach nett begrüßt hat. Und das ist für dich der Ausgangspunkt, dass du sagst, irgendwie fühle ich mich hier einfach wohler. Punkt. Und auf einmal ist die Entscheidung gefallen, eigentlich schon unterbewusst. Aber natürlich brauchst du die anderen Argumente noch so ein bisschen, um das auch für dich selbst zu rechtfertigen und so. Das macht ja schon Sinn.
Ja. Mal gucken, aber wie, ja, ich mir fehlt so ein bisschen die Fantasie dafür, dass also ich wüsste nicht, was passieren sollte, dass es keins von beiden wird. Und ich wüsste auch nicht, also müsste schon echt irgendwie krasse Antworten geben von beiden, dass ich sage, wow, es schwingt tatsächlich plötzlich komplett Richtung Großkonzern. Aktuell.
Vielleicht kannst du in armenische Mafiosi-Strukturen eingebettet werden. Hast du 2 Jobs in einem.
Cool. Ist cool. Ja. Oder ich werde dort umgebracht.
Nicht so cool.
Ja, das ist halt auch so ein Ding, ne? Also wenn man so ein bisschen recherchiert, das sind halt so menschenrechtlich teilweise echt Sachen so ein bisschen nicht auf der Höhe so, muss halt noch ein bisschen passieren. Teilweise gibt es halt auch echt viele so Proteste und alles mögliche und dann Unruhen und Reisewarnungen, gerade in bestimmten Gebieten vom Lande. Ich denke, ja, es hat auch ein gewisses, ja, also ich glaube, so ein Risiko ist echt minimal, aber
bei vielen Ländern
theoretisch könnte eher was passieren als hier in der Kölner Innenstadt. So.
Ja.
Glaube ich, vielleicht, aber.
Ja. Wobei wir gerade kurz, Mini-Thema, geht gerne zu den Weihnachtsmärkten. Geht nicht aus Angst nicht zu den Weihnachtsmärkten.
So. Ja, und geht aber nicht nur dorthin, um sich bei euch mit Glühwein zu besaufen.
Echt mal, Glühwein ist kacke. Wenn dann Glühwürmchen.
Kinderputsch.
Ja. Beste.
Ja,
spannend.
Von daher, nächstes Jahr wird eine coole neue Reise für mich. Hoffentlich. Freue mich da schon
drauf. Aber hoffentlich nicht nach Armenien.
Ja, vielleicht. Ja, wahrscheinlich nicht, aber.
Ja, cool.
Ja. Ja, die Frage, das ist auch so ein spannendes Ding. Wenn ich jetzt so die Argumente mal so vor mir, so mal auf, vor mir halte, dann ist halt, das eine ist halt echt sehr stark dadurch geprägt, dass ich sage, hey, es ist cool irgendwie zu reisen und es ist cool irgendwie Kulturen kennenzulernen, Sprachen irgendwie.
Wo jeder normale Mensch denkt, ah, du redest von Urlaub.
Ja, genau, das kannst du halt auch anders. Ja, ja. Und das andere wäre halt, hey, es würde einfach direkt Bock machen. Das ist nicht so eine Vorbereitung auf irgendwas anderes, was vielleicht mal Bock macht. Es ist einfach schon ein anderer Weg, den man einschlägt. Und absolut. Das, ich glaube, die Überlegungen, die jetzt da noch einfließen von meiner Seite, gehen auch in die Richtung, okay, in welche Richtung prägt mich das? Das eine ist eher, ne, es prägt mich eher in die Richtung, okay, du lernst halt immer mehr, wie man Unternehmen mit aufbaut. Mhm. Wie man so ich sag mal, aus dem Nichts etwas kreiert, was dann vielleicht und das halt irgendwie vielleicht versucht groß zu machen. Das andere ist halt, wie schaffst du es, eine alte, verkrustete Struktur irgendwie
zu modellieren
vielleicht. Genau, so. Und
aber ich habe die perfekte Lösung eigentlich.
Was denn?
Ich mach da Teilzeit und da Teilzeit? Nee, nein, ist im Startup-Ding. Und da du ja in einer gewissen Führungsposition ja vielleicht sein wirst, sagst du einfach, wir outsourcen unsere Programmierer.
Nach Armenien.
Nicht nach Armenien, sondern in ein cooles Land, worauf du Bock hast.
Das wird...
Tada!
Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
Check. Ich habe das gehört, norwegische Programmierer sind sehr gut und sehr günstig. Nicht.
Sollten wir überprüfen.
Ja.
Aber Estland ist spannend.
Ja, das zum Beispiel.
Oder Weißrussland oder so, Ukraine.
Vielleicht. Ja, Ukraine habe ich auch gehört, ist politisch manchmal ein bisschen schwierig.
Ach.
Solange man Russisch sprechen kann, ist das alles in Ordnung. Genau.
Ja. Cool. That's the game.
Spannend. Aber ich finde das interessant, wirklich mal so zu hören, wie das so abläuft, weil ich damit wahrscheinlich nie so richtig in Berührung kommen werde.
Und was ich immer so geil finde, sind halt diese, egal ob es jetzt in der Schule ist oder in der Uni, das sind immer so Vorbereitungskurse von Leuten, die das noch nie durchlebt haben, die keinen Plan haben und die dann dir erzählen, ja, also ich würde deinen Lebenslauf jetzt nochmal anpassen, du sollst auf jeden Fall ein Foto hin tun, weil das kommt viel besser bei den Personalern an. Das heißt, Leute, die keine Ahnung haben, was tatsächlich abgeht, sagen dir dann, ja, das ist gut und das ist schlecht. Das heißt, die bringen eine Wertung rein, ohne ein fundiertes Hintergrund. Voll.
Das und passiert so viel. Und ich glaube, dass die eher urteilen dann aus diesem Muster dieser Riesenunternehmen, so nach dem Motto, ne? Also jetzt nehmen wir mal das Beispiel irgendeine Bank oder so, ne? Ja. Von irgendeiner Bank, eventuell rot.
Eventuell blau, eventuell gelb.
Genau. Ja. Ich glaube, dass die aus diesem Kontext eher kommen und sagen, ja, die haben diese Standardverfahren, dafür können wir dich optimieren, der Lebenslauf muss diesem, dementsprechend, sonst bist du da gar nicht mehr drin und so. Das wird auch richtig sein in gewissen Punkten so, aber
das macht den Leuten aber teilweise Angst. Oder es nimmt halt vielleicht auch gerade das gewisse Etwas, was halt eigentlich cool käme. Ne?
Genau, das meine ich gerade auch, dass du, wenn du dich dann eben nicht bei diesen Riesen vielleicht bewirbst, wo das irgendwie das automatische Verfahren sind, dass du dann sofort als graue Maus, sag ich mal, raus bist, so nach dem Motto, was ist das denn für
Lebenslauf? Ja, aber auch, stell dir mal vor, du bist jetzt bist dafür verantwortlich, für irgendein großes Unternehmen jemanden einzustellen. Das kommt echt drauf an, was für eine Abteilung, was für eine Position, aber im Grunde genommen liest du halt 20 0815 Lebensläufe, die alle gleich strukturiert sind, die alle gleich aufgebaut sind, und dann kommt eine Person und überlegt sich, was total cool ist, was
sie bewerben. Riecht nach Erdbeere.
Ja, zum Beispiel.
Geil.
So, oder nach Vanille und oder Erdbeer-Vanille. Combo. Und dann denkst du dir so, wow, irgendwie cool. Irgendwas, irgendein Funke etwas. Ja. Und das wird einfach, glaube ich, strukturell einfach in solchen, ich sag mal, pseudo-seriösen Bewerbungstrainings einfach komplett gekillt. Das heißt,
sei nicht individuell, sondern sei Standard.
Ja, und eigentlich musst du authentisch sein, weil am Ende stehst du da, redest mit Leuten, und wenn du Anschreiben fertigst, wo da Wörter drinstehen, die irgendwie keiner seit 50 Jahren verwendet hat, aber du sie irgendwo in einem Ratgeber gelesen hast, und die Frau von Obama hat dir erklärt, also musst du die Formulierung benutzen, und dann denkst du dir, und dann steht die Person vor dir und redet ganz anders und denkst dir, hä? Wie passt das denn zusammen? Und das heißt, das ist schon ein Vertrauensbruch.
Klar.
Und so zum gewissen Grad, weil du denkst, hä, irgendwie passt das nicht. Wahrscheinlich hat der Lebenslauf oder
hat der Vater geschrieben oder die
Mama. Irgendwie sowas. Irgendwie. Ne? Und das ist halt scheiße. Und da finde ich halt diese, ja, das kommt gut an, das kommt schlecht an. Fuck it, entweder hast du es selbst durchlebt und kannst es wirklich irgendwie kontextuell beurteilen und sagen, ja, in dem Kontext kommt das gut an und da nicht. Oder du hast ja keine Ahnung, aber dann halt die Fresse.
Ich kann dir ein sehr spannendes Beispiel aus der Schule genau dazu erzählen. Das war jetzt die Berufsorientierung für die Neuner.
Oh.
Und ich bin da ein bisschen mitgegangen, weil ich Freistunden hatte und dann immer so ein bisschen rumstromer. Und dann sollten die Lebensläufe schreiben und auch im Amt schreiben und so. Und dann mussten die es mal vor dem Lehrer zeigen. Und der hat dann gesagt, ja, das ist okay, mach weiter mit dem nächsten Schritt. Es war quasi, dieses Berufsorientierungsprogramm ist quasi so ein Programm, das, glaube ich, extern irgendwer geschrieben hat, also ein Skript, und das arbeiten die Schüler einfach ab und dann macht der Lehrer kurz so einen Check, okay, macht das Sinn, was der geschrieben hat? Also steht bei Adresse auch wirklich Adresse und so und so weiter und so fort. Ne? Aber manche machen das vielleicht auch ein bisschen anders und bringen da ein bisschen subjektive Meinung rein.
Ja.
Und zwar ging es dann zum Beispiel um ein Mädchen, das Modedesign sich für beworben hat, oder bewerben wollte, will mit dieser Bewerbung. Und das fand ich total süß. Die hat dann irgendwie noch so ein bisschen Farben mit reingebracht in den Lebenslauf und so ein bisschen kreativer. Ne? Bringt das nach vorne? Nee, das entspricht nicht dem Standard. Mach das neu. Oh. So, ne? Und ich,
weißt du, was,
und dann, aber ich möchte jetzt nicht mich als Superhelden machen, ne? Aber dann bin ich nämlich nochmal.
Hast du denn einige geklatscht, den Lehrer?
Nein.
Du hast Gesicht gespuckt und gesagt, nee, verschwinde aus der Schule.
Genau wie du es gerade gesagt hast, bin ich nämlich dann nochmal hingegangen zu ihr und hab gesagt, dass ich glaube, dass manchmal individuelle Sachen viel sinnvoller sind und gerade wenn man sich in so einem kreativen Bereich bewirbt, das total viel wert sein kann. Also, dass sie sich davon jetzt irgendwie nicht einschränken lassen soll. Weiß ich nicht, was sie jetzt letztendlich damit gemacht hat, so, ne? Aber ich finde, das wäre eine viel wichtigere Botschaft, dass man das eben sagt. Ne? Schaut euch den Arbeitgeber genau an. Überlegt euch, macht Überlegungen, was könnte sinnvoll sein, was könnten die Leute ansprechen, und daraufhin strukturiert ihr eure Bewerbung und nicht, wie strukturiert ihr eure Bewerbung, egal für welches Unternehmen.
Kurz mal eine Geschichte aus dem echten Leben, weil das halt.
Das war auch mein echtes Leben.
Nee, ich meine jetzt mal so aus dem echten Leben eines Designers.
Okay.
Wir haben mich mit einem auf einer Hochzeit mal unterhalten, saß direkt neben mir. Mhm. Und er hat so erzählt, ja, ich bin Designer für BMW und Breitling, voll die krassen Sachen am Tuning machen. Und ich so, krass, wie kommt man an so einen Job?
Ja, Prollo.
Ja, also, weil, nee, ich hab auch nachgebohrt. Das war jetzt nicht
Breitling so. Denke ich immer nur an die Vollschmucks. Also ganz ehrlich.
Ja, denke ich. Das ist halt, wenn du irgendwas kompensieren musst. Aber egal.
Ja.
Jedenfalls, alles berichtet, und meinte halt, hat er von sich aus erzählt, ich habe einfach mit 15 angefangen, mit Photoshop irgendwelche Sachen zu machen, und habe die bei Facebook hochgeladen und hatte halt quasi eine Art Portfolio. Ach, online.
Wie früher bei Dings, MySpace.
Ja.
Genau, wie bei MySpace, die Musiker, die da irgendwie
groß mit geworden sind. Und dann wurde er halt angeschrieben und von der Designschule, und die gesagt, ey, du machst coole Sachen, du hast Talent, hast du nicht Bock, bei uns zu studieren?
Geil.
Und dann hatte er halt sein Portfolio im Studium immer aufgebaut und hat halt irgendwann mal so eine Mappe, wo er sagen könnte, das kann ich, das habe ich gemacht, das ist von mir. Und daran wurde, da hat niemanden interessiert, was in deinem Lebenslauf steht, was soll da drinstehen, scheißegal, was drinsteht, Hauptsache, du kannst gute Sachen abliefern. Bei Modedesign ist das genauso. Die ganzen Design-Unis, und also weil ich halt auch mit ein paar Leuten gesprochen habe und habe gefragt, wie bewirbt man sich da eigentlich für?
Die wollen einfach
sehen, was du kannst. Und die wollen halt, dann bringt das nichts, wenn dein Lebenslauf irgendwie super toll ist oder was.
Standardisiert ist.
Ja. Ja, ist halt so, ja, wow, was willst du uns eigentlich sagen? Du musst denen halt sagen, hey, guck mal, das, was ich schon kann, was ich mitbringe, und auf der Basis möchte ich halt aufbauen. So, das heißt, das, was der Typ da ihr erzählt hat, war wahrscheinlich der größte Bullshit der Welt und hat sie komplett verunsichert.
Vielleicht, also vielleicht. Wenn sie ihn so ernst nimmt, man weiß es nicht.
Ja, aber das finde ich halt, so, dann wäre die ehrliche Antwort, ey, ich habe keine Ahnung, aber das ist eine Methode, wie du herausfinden kannst, was du wirklich abliefern musst. Das wäre eigentlich der sinnvolle Weg. Nicht, das ist gut, das ist schlecht, sondern wie findest du heraus, was gebraucht wird? Das sollte eigentlich unterrichtet werden.
Oder? Absolut.
Ja. Das finde ich halt so schade, weil es halt killt halt alles, killt die Kreativität.
Genau.
Und
du bist ja trotzdem, egal wie unseriös man oder wie, sag ich mal, auch wenn du irgendeinen Lehrer nicht toll findest, ist es trotzdem irgendeine Art Autoritätsperson, wo du das Gefühl hast, okay, ja, der hat ja Ahnung davon vielleicht, und wenn der sagt, das ist so, dann mach ich es lieber nicht.
Ja.
So, ne? Egal, ob du den jetzt super ernst nimmst oder nicht, ist einfach irgendeine Person in deinem Leben, die einen Einfluss ausüben
hat. Hat halt Erfahrungsvorsprung.
Ja, dann merkst du,
okay, die Person wird halt schon wissen, wovon sie redet. So.
Ja.
Ja. Schlimm.
Ja. Weißt du, wer nicht mehr weiß, wovon er redet?
Alzheimer-Patienten. Krasse Überleitung.
Sollen wir kurz Musik machen?
Ja, aber ich kann die,
Lieder kannst du nicht, weil die nur bei TikTok sind.
Nee, ich kann sie nicht aussprechen teilweise. Das eine ist halt.
Warum?
Ich pack's einfach mit drauf.
Hä? Klar.
Lass dich überraschen.
Ich will wissen, wie die heißen.
Ich kann's dir nicht sagen.
Das sind russische Titel.
Das eine Jahr und das andere ist irgendwas von Sia. Irgendwas.
Ja, aber dann sag doch mal den
russischen Titel. Nee, sag ich nicht.
Sag es.
Oh, ich hab's gerade nicht verraten. Ich muss das aussuchen. Dann müsste ich mich abmüllen. Also ich pack zwei Lieder drauf, sind cool.
Ich mach gerade TikTok meine Lieder und du kannst in der Zeit einfach die Lieder suchen.
Nee, ich pack's
aber die Leute wollen das vielleicht auch hören, weil so gut wie niemand, also wenige Leute hören wirklich die Playlist, aber die Leute kriegen vielleicht Inspiration dadurch, dass du sagst, was es für ein Lied ist, und dann gucken die mal danach. Gutes Argument.
Nee.
Oh, doch.
Geht einfach in die Playlist rein und guckt einfach, was die für neue Lieder dazugekommen sind.
Oh.
Mach doch einfach, ich verlinke gerade wertvolle Zeit.
Okay, bei mir ist es von Kool Savas, KKS. Okay. Das neue Album ist angekündigt. und auch gestern Dendemann und Trettmann zusammen Litbarski.
Cool.
Gut, wird gutes Album.
Ja.
Das Dendemann-Album
ist
super.
Und das ist, also das ist jetzt ein Lied von dem Album schon, oder?
Genau. Hm. Das sind, genau, keine Parolen gibt's bis jetzt, ja, von ihm selber. Und genau, und das Litbarski-Lied ist jetzt mit Trettmann zusammen. Coole Feature, also mit Casper gibt's noch eins, dann auf dem Album, die Tracklist ist quasi veröffentlicht worden. Hm. Und noch mit jemandem coolem, also nur mit coolen Leuten eigentlich. Dendemann, bleibt cool.
Sehr cool. Ja, ich bin gespannt, freue mich.
Ja.
Ich höre das immer öfter und ich auch. Immer lieber.
Was? Die Playlist? So,
Deutschrap.
Achso, ich dachte, die
Deutschrap ist.
Deutschrap.
Deutschrap.
Ja. Ja. Gut. Das ist witzig. Ich höre deine Sachen echt gerne.
Ja, ich habe jetzt auch das letzte Mal habe ich das neue Album von Alex Esch gehört. Weil das halt mir vorgeschlagen wurde in meiner Playlist. Und da war ein Lied, was cool war, der Rest war echt nicht so gut.
Okay, wie fandst du das Lied, dieses mit der Schlagersängerin? Der hat Alex Hesch ist doch so.
Ich glaube, da habe ich abgeschaltet.
Ist bekannt geworden, weil er mit irgendeiner Schlagertante.
Helene Fischer?
Nee.
Helena?
Nee, mit einer anderen. Ja. Ich weiß nicht.
Mehr kenne ich nicht.
Ja, die macht auch so ein bisschen, die ist jetzt so ein bisschen in der Rap-Sache mit drin.
Und
ist so da
Schlager
gestiegen. Ja, Schlager-Rap.
Geil.
Ja. Let's talk about Alzheimer.
Alzheimer.
Alzheimer. Du hast ein Video geguckt und du hast es mir geschickt und in Anlehnung an letzte Woche, irgendwie, also vorletzte Woche, es hat echt Spaß gemacht, mal über so ein bisschen Wissenschaftsblabla zu quatschen. Mhm. Auch wenn es dann ein bisschen abgedriftet ist, vielleicht in nicht ganz so wissenschaftliche Richtung.
Ganz dezent.
Grüße gehen raus an Singulus.
Das ist schon verdrängt.
Genau, ging es um ein Alzheimer-Video. Möchtest du ein Intro machen?
So, ja, ich fand einfach den Channel einfach super spannend, weil ich habe vorher ein paar Videos geguckt. Und ich glaube, der Typ, der das macht, ist halt tatsächlich irgendwie Biologe oder so. Also könnte ich mir gut vorstellen, weil er halt von der Tiefe der Erklärung halt echt schon auf ein Level geht, was ich sonst so bei anderen Videos nicht gesehen habe. Und der hat halt ein Video gemacht zu aktuellen so Forschungsergebnissen im Bereich Alzheimer. Und eine Sache hat mich total, fand ich total spannend. Da war irgendwie so eine Erkenntnis, dass wenn du Alzheimer-Patienten, wenn du da die Ernährung auf eine bestimmte Art und Weise umstellst.
Das ist Ketose, ne?
Genau, dass sie halt wenig Kohlenhydrate, wenig Zucker quasi zu sich nehmen und viel einfach Energie aus Fett, quasi aus bestimmten Fetten quasi.
Kokosnuss wurde genannt,
ne? Genau, generieren. Dass da irgendwie dann das Hirn nicht mit Glucose quasi gefuelt ist, also versorgt wird, sondern mit, ich weiß gar nicht, was es halt, also wie man es bezeichnet.
Aber war doch Ketose quasi, oder nicht?
Ja, aber ist Ketose ist für mich halt, ich habe gedacht, das ist so ein Zustand, wo halt aus Fetten irgendwie Energie gewonnen wird. Aber
der Biolehrer.
Aber keine Ahnung, jedenfalls fand ich es total spannend, weil irgendwie, also ich hatte es so verstanden, dass wenn du halt bestimmte Anzeichen von Alzheimer hast, dann, oder halt, das dann irgendwie darauf, das zurückzuführen ist, dass halt einfach als Zucker nicht mehr im Hirn selbst verwertet werden kann und deswegen halt auch die kognitiven Fähigkeiten halt so abbauen. Und wenn du halt einen Alternativstoff hast, also bestimmte Fette, dann kann das wiederum ganz normal in Anführungszeichen verwertet werden und führt halt dazu, dass deine kognitiven Fähigkeiten wieder auf ein Level irgendwie kommen. Und das fand ich total spannend. Und dann hat er noch ein bisschen was darüber berichtet, wie quasi insgesamt auch quasi unsere Ernährung in Form von viel Kohlenhydraten und besonders halt Zucker, wie das wiederum vielleicht in Zusammenhang steht mit Insulin Produktion im Körper und Verfügbarkeit und Leveln und wie auch immer und das wiederum vielleicht Auswirkungen drauf hat, ob du halt solche Krankheitsbilder überhaupt bekommst, genau, oder eben halt auch nicht.
Und also es wurde ja auch Diabetes Typ 3 genannt, witzigerweise. Ja. Ne? Also es geht ja genau darum, dass wenn dann, ich finde, man kann sich das bei Diabetes und ja oft einmal so ein bisschen so vorstellen, wenn du die ganze Zeit den Körper voller Zucker ballerst, dann hast du einen ultra hohen Insulinspiegel und die, sag ich mal, die Rezeptoren stumpfen so ein bisschen ab. Ist so wie so, werden so ausgelutscht. Also es ist irgendwie so, wie wenn du eine Schraube immer wieder versuchst, irgendwie reinzudrehen und irgendwas dreht sich so rund. So, irgendwas so abgenutzt, so ein bisschen die Rezeptoren. Und deswegen sagen die, im Gehirn sterben die Gehirnzellen ab, weil Glucose ist ganz wichtiger Treibstoff für die Nervenzellen. Und wenn die nicht mehr mit Glucose versorgt werden können, dann verhungert dein Gehirn, dann verhungern die so. Und das liegt daran, weil dieser Insulinspiegel so hoch ist, richtig? So hoch
ist. Ja, hoch.
Und deswegen, dass das Insulin, dass die Glucose nicht mehr in die Zellen kommt, glaube ich.
Ja, weil sowas. Insulin hemmt ja quasi Zucker, ne?
Genau, die Aufnahme in die Zelle.
Ja.
Boah, Alter. Vielleicht mache ich jetzt gerade, also ich rede gar nicht als Biolehrer, ich bin müde.
Privat.
Privatperson. So, und das ist ganz spannend, fand ich diesen Verhungernszustand, dass du dann aber sagst, okay, wir haben jetzt eine alternative Ernährung für das Gehirn gefunden, durch diese, also ich habe es gerade mal nachgeguckt, also Ketose ist der Zustand und Ketone sind diese Ketokörper, das sind einfach so Kohlenstoffverbindungen, wie Aldehydgruppen, Carbonylgruppen, Carboxylgruppen, das sind diese chemischen Verbindungen, wo alle immer abschalten im Chemieunterricht.
Zu Recht.
Sind im Prinzip einfach chemische Verbindungen,
nicht zu Recht.
Die trotzdem quasi dem Gehirn dann Energie liefern können, so nach dem Motto, hey, du kannst das nicht mehr essen, aber nimm doch das. Ja. Und wenn wir dich damit versorgen können, dann brauchst du nicht verhungern.
Ja.
Und das finde ich eine total spannende Erkenntnis, die eigentlich relativ simpel zu erklären ist, finde ich. Ne? Du ballerst den Körper mit Zucker voll, der Zucker kann Körper nicht mehr aufnehmen, weil er irgendwann, weil es einfach zu viel ist, so nach dem Motto, es nutzt sich ab. Deswegen stirbt dein Gehirn ab und deswegen brauchst du eine andere Energiezufuhr, die wieder aufgenommen werden kann. Wie du sagst, wenn du jetzt die ganze Zeit Kaffee getrunken hast, du bist irgendwie, wenn du die ganze Zeit Kaffee trinkst, dann wirkt dein Koffein wirkt viel schwächer. Wenn du jetzt mal einen Kaffee trinkst, bist du wirklich wach. Genau das gleiche Prinzip wird ja da im Prinzip angewendet. Und das finde ich total simpel und cool.
Ja. Ja, und für mich war halt irgendwie spannend, wenn ich jetzt überlege, wie gestaltet man sein eigenes Leben? Ne? Was will man halt eben, wer will man in 20, 40 Jahren sein, wenn man das steuern kann und wer eben...
Teil der Singularität und...
Genau, und man sollte halt überleben bis Ende. Ne? So. Und bei mir ist so, ich habe im Familienkreis halt einen Alzheimer-Fall gehabt und habe das halt miterlebt und besonders als Kind und das ist schon krass. Also das ist einfach nur heftig mit anzusehen. Und wenn ich jetzt überlege, naja, es könnte mich halt auch treffen. Also klar, eine gewisse Wahrscheinlichkeit ist halt da.
Ja.
Okay, was will ich bewusst versuchen, dagegen zu steuern? Ja oder nein? Wenn ich es irgendwie steuern kann.
Warum eigentlich nicht?
So, genau. Also was spricht eigentlich dafür, eben halt nicht dagegen? Und wenn ich jetzt mal ganz simpel betrachte und mir überlege, okay, ich kann durch die Art und Weise, wie ich mich ernähre, kann ich die Wahrscheinlichkeit erhöhen oder eben halt auch reduzieren. Und das, was jetzt dann aus dem Video quasi rauskam für mich, die Erkenntnis war, okay, wenn ich jetzt quasi meinen Insulinspiegel komplett hochballer und das halt hochhalte, indem ich halt viel Kohlenhydrate esse und viel Zucker
trinke und esse.
Dann ist halt das Risiko da, dass das halt Auswirkungen hat auf potenziell auf Erkrankungen wie Diabetes und
auf jeden Fall.
Und dann wiederum in einem weiteren Stadium dazu führen könnte, dass mein Körper einfach mit Kohlenhydraten nicht mehr klarkommt und dann mein Gehirn quasi schrumpft, weil es einfach nicht mit dieser Energiequelle irgendwie läuft. So, das war so der ganz simplifiziert die Gedanken eigentlich
dazu. Genau, aber wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ne? Du darfst aber weitermachen, so was ist gesund und so, ne? Da haben wir zum Beispiel eine Definition, die Gesundheit sein könnte, so nach dem Motto, Gesundheit ist für mich, ich möchte nicht Alzheimer bekommen, gesunde Ernährung würde dann bedeuten, weniger Zucker, fertig.
Genau.
Ganz einfache Definition jetzt in diesem Rahmen, wenn man sagt, okay, ich möchte mich einfach gesund ernähren. So, heißt nicht, okay, nur Obst, das ist alles gar nicht Teil dieses Ganzen, sondern es ist einfach nur, okay, ich möchte Zucker vermindern, damit das nicht eintritt.
Obst wäre ja auch ein spannendes Thema.
Genau,
Fructose ist halt
same.
Noch same stranger, glaube ich.
Same.
Ja. Und dann habe ich mich, dann war so der nächste Gedankengang war, okay, wenn du jetzt mal die gewisse Rahmenbedingungen festlegst und sagst, na, mir ist trotzdem wichtig, dabei irgendwie, ich sag mal, fit zu bleiben und wiederum aber trotzdem versuchen, vegetarisch/vegan irgendwie unterwegs zu sein, dann hast du halt, dann was bleibt übrig? Also was sind Lebensmittel, die eigentlich dann in diesem Kriterienkatalog am
Mattebällchen getränkt in O-Saft. Machen das nicht Models?
Ach
damit
so.
Sie das, den Magen gefüllt haben oder so.
Ach so.
Das habe ich noch mal gehört.
Nee, aber was ich dachte, okay, ist einfach unendlich viel Nüsse und Bohnen und Linsen. That's it.
Ja,
also ganz stumpf.
Die gute Fette.
Also genau, viel Gemüse. Also klar, Gemüse ist safe, weil Ballaststoffe und ein bisschen Vitamine und so ein Kram.
Wenn es nur besser schmecken würde.
Ja, also Gemüse ohne Ende. Nüsse ohne Ende und Hülsenfrüchte ohne Ende. So, das wäre
eigentlich. Und kalt Wasser und nicht irgendein Zucker.
Genau, Wasser und im Kern, so wenn wir so überlegst, Pizza,
Nudeln. Kernnüsse gut.
Pizza, Nudeln, so ein Kram, Süßigkeiten, alles komplett verbannen. Es klingt irgendwie fad. Das klingt irgendwie so nach, ja, jetzt hast du jeglichen Spaß aus deinem Leben rausgenommen, ne? Und dann haben wir, okay, das ist halt eine krasse Sache, ne? Also was ist da der Weg, wie man ihn gehen sollte? Sagt man sich, okay, mir ist halt wichtig, einfach ein gewisses Freudeempfinden zu haben, wenn ich mir einen Snickers reinknalle oder wenn ich mal irgendwie ein Eis esse oder was weiß ich, also so Sachen, wo du denkst, ach, geile Pizza, ja, wow, es schmeckt einfach lecker, ich hab Bock drauf. Oder sage ich halt, nee, ich weiß jetzt eigentlich, dass es halt potenziell Risiken erhöht, und bin ich bereit, darauf zu verzichten für das Long-Term-Game. Also ich meine, wir reden ja davon, dass es so eine Alzheimer-Erkrankung könnte halt mit 60, 70, 80 irgendwann mal kommen oder halt eben auch nicht.
Kann theoretisch auch früher kommen. Es gibt so Einzelfälle, wo dann auch genau. In unserem Alter
schon. Aber ich sag mal so, das ist so der Fall, auf den, der irgendwie realistisch wirkt und hoffentlich nie eintritt. Aber und bin ich jetzt bereit, die nächsten 20, 30 Jahre meines Lebens halt mich dann so umzustellen?
Spoiler, nein. Ja.
Spoiler, weiß ich nicht. Ja. Aber das, die Frage würde ich halt einfach mal gerne mir selbst stellen und damit irgendwie zu gucken, wie gehe ich damit um.
Ja, finde ich ganz spannend, wo du es mir gerade so sagst. Ich finde, man muss dann aufpassen, weil man wusste das ja vorher schon. Also man wusste, das mit dem Alzheimer ist für mich auch ein neuer Aspekt, so, ne, dass das auch mit dem Glucose im Gehirn so funktioniert, also dass das quasi abnutzt und deswegen abstirbt, das habe ich mir auch nicht so Gedanken darüber gemacht. Macht zwar Sinn, aber hat man einfach nicht so drüber nachgedacht. Aber dass zum Beispiel Diabetes Typ 2 ist die nicht angeboren ist, richtig?
Ja, kein Plan, Alter.
Ja, wahrscheinlich. Diese, ne, die sich antrainierte Diabetes, sag ich mal. Dass die eine Gefahr ist, ist ja selbst uns eigentlich schon lange bewusst. Ja. Ne? Und das heißt ja eigentlich auch, das heißt, bei jedem Zucker, den du zu dir nimmst, zusätzlich, sag ich mal, weißt du eigentlich, ja, eigentlich nicht so geil.
Ja.
So, ne? Oder auch, ne, bei jeder Pizza und so denkt man sich auch so, ja, okay, ist das jetzt so das frische Essen? Und bei jeder bisschen verkohlten Stelle an der Pizza, ne, oh, krebserregend, ne, ist ein bisschen verbrannt. Das heißt, diese ganzen Gefährdungsstoffe hast du ja so auch immer im Leben gehabt. Und wir leben in der Großstadt, ne, das heißt, du kriegst Abgase jeden Tag vollgeballert. Das heißt, ich finde, das ist jetzt nur ein weiterer Aspekt, okay, interessant draufzuschauen, vielleicht seine Schlüsse draus zu ziehen, aber zum Beispiel weiß ich jetzt für mich, wäre der Schluss nicht, okay, ich verzichte, ich mache diese harte Sache, die du gerade vorgeschlagen hast. Sondern für mich würde das eher bedeuten, okay, musst du jetzt diese Süßigkeit dir unbedingt holen? Nee, eigentlich nicht. Aber zum Beispiel wäre ich, finde ich, zum Beispiel ein gangbarer Weg, um mal ganz realistisch zu sprechen, dass man einfach Süßigkeiten reduziert, süße Getränke reduziert, was man ja eh immer die ganze Zeit machen sollte und tut und so. Aber ich würde jetzt nicht das normale Essverhalten zum Beispiel angreifen, weil ich glaube, dass wir uns da in einem okayen Bereich bewegen, einfach so, ne? Also ist meine naive Einschätzung und ich halt dann auch sage, okay, ich bin jetzt nicht bereit, da mich so hart zu beschränken, weil es gibt andere Risiken, die ich genauso eingehe.
Ich habe da so ein Bild vor Augen, ich bin bei dir, ne?
Also ja, wir werden so zusammen sabbernd auf dem Schaukelstuhl sitzen später.
Anders.
Ah, das bin ich gerade.
Es ist ja immer total schwierig, sich heute für etwas zu entscheiden, was vielleicht morgen einen Vorteil hat für dich und dein Leben. So, das heißt,
ich denke gerade an Anlagestrategien und sowas auch.
Es ist genau der gleiche. Ob es jetzt um Anlage von Geld geht, also für die Rente zum Beispiel, sparen für die Rente ist so ein Thema, Ernährung ist so ein Thema, Stress ist so ein Thema, also mentale Gesundheit und so. Es gibt halt ganz viele Dinge, wo man heute sagen würde, ja, es ist irgendwie ein gewisses, fühlt sich an wie ein Verzicht, aber langfristig könnte es irgendwie einen Vorteil haben. Das ist immer schwierig, weil du wettest ja, dass du alt wirst, dass du dann irgendwie den Vorteil auch genutzen kannst. So.
Du wettest auch dagegen, dass es irgendwie einfach so ein Medikament gibt, das eh einfach abstellt, so ungefähr. Ne?
Also genau. Und das ist ein Aspekt. Ne? Das ist immer schwierig, weil wie viel ist dir heute wert, wie viel ist dir morgen wert. Ne? Aber was ich auch spannend finde darüber hinaus, ist, wenn ich mir jetzt überlege, wir reden jetzt über mentale Gesundheit, ne? Also die Suche nach Glück, Zufriedenheit und der Versuch quasi, sowas wie Stress und Depression und sowas irgendwie zu verhindern. Wenn ich jetzt an die Ernährung denke speziell und denke mir sowas wie zum Beispiel eine sehr einseitige, extreme Form der Ernährung, also viel Kohlenhydrate, viel Zucker, führt halt dazu, dass gewisse Prozesse in deinem Körper stattfinden und dass Hormone in gewissen Grad irgendwie fließen. Ne? Und zum Beispiel, ist ja bekannt, zum Beispiel, du ballerst die Schokolade rein und das ist Glückshormon fördernd und alle fühlen sich happy und cool. Dann ist immer die Frage, was tue ich mir quasi in meinem Kopf oder was hat das für Auswirkungen auf mein Wohlbefinden, auf mein Glücksempfinden
und so weiter. Wie wenn du Drogen nehmen würdest.
Ja genau, also was für eine Achterbahnfahrt löse ich damit aus? Und zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich esse die ganze Zeit viel Kohlenhydrate, viel Schokolade und sowas und baller mir Kakao rein. Also ich habe quasi gewisse Dinge auf Anschlag permanent. Kaffee.
Ach, Kaffee meinst du, okay.
Genau. Und ich habe gewisse Dinge komplett auf Anschlag. Das heißt, meine kognitiven Fähigkeiten sind durch das Koffein irgendwie versucht, irgendwie hochzuhalten.
Ich bin einigermaßen happy und so weiter.
So, und das heißt, und dann hast du immer so, das ist ja wie so ein Zyklus, ne? Wenn das nicht konstant aufrechterhältst, fällt das irgendwann. Das heißt, dein Empfinden über den Tag, über die Woche verteilt ist immer, in extrem. Ne? Das heißt, du schwankst halt die ganze Zeit von, ich fühle mich total geil, ich fühle mich total scheiße, ich fühle mich total geil. Und also wenn ich solche Schwankungen jetzt auf Basis von Insulin jetzt mir vorstelle, ne? Und was hat das für langfristige Folgen, ne? Erkrankungen wie Diabetes, Alzheimer. Und jetzt übertrage ich diesen Gedankengang mal auf einfach nur das Wohlbefinden und mentale Gesundheit. Wenn ich ständig durch meine Ernährung und mein Konsumverhalten, also ich rede jetzt, kann auch sein, das Shopping und sowas löst das ja auch aus, wenn ich das halt ständig auf versuche zu maximieren, ja, oder halt irgendwer zieht sich den ganzen Tag Pornos rein, ja, was macht das eigentlich mit meinem Kopf und meiner Wahrnehmung? Und ist das nicht einfach ein zu schnelles Glücks- oder auch Instagram-Scrollen und, ne, und Likes? All das ballert halt quasi unsere Rezeptoren oder unser Hormonhaushalt immer auf Kante, ja? Immer ins Maximum. Und dann fällst du halt auch tief. Wenn du hochgehst, fällst du halt auch tief. Und was hat das für langfristige Folgen für unsere mentale Gesundheit? Ne? Und auch für Beziehungen oder auch für, weiß ich nicht, unseren Körper. Das heißt, ich habe das Gefühl...
Meinst du so ein bisschen nur als Bild, dass man so nach dem Motto, du kannst dir das jetzt schnell beschaffen, dieses Glück, aber tauschst quasi immer so wie so die mit dem Teufel. Du tauschst dafür, sag ich mal, eine Stunde Glück im Alter ein. So nach dem Motto, ein Jahr bist du eher...
Oder einen Tag oder eher anderes Bild, was viele vielleicht auch kennen. Du betrinkst dich hart an einem Tag und am nächsten Tag geht's dir extrem scheiße. Mhm. Das ist so das Direkte, das spürst du direkt am nächsten Tag. Mhm. Anderes Beispiel ist, du bist halt die ganze Zeit auf Schokolade und dann geht's dir einfach mal voll schlecht. Das ist so richtig dreckig, was das los ist. Und das ist halt so nach dem Motto, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber du fühlst dich einfach scheiße, aber du weißt nicht, wo es herkommt. Aber eigentlich könntest du dir vorstellen, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben mit der einen Sache. Und immer, wenn man von etwas zu viel macht, also meine These, fällst du halt auch irgendwie tief. Und das rächt sich früher oder später.
Richtig, und das Spannende finde ich ja eigentlich, wenn die Rache erst später kommt. So, das ist ja das Tückische. Weil, ne, wie du jetzt gerade sagst, das Alkoholbeispiel ist halt ein total simples Beispiel für, oh, ich habe mich gestern abgeschossen, am nächsten Tag sage ich, oh, ich trinke nie wieder Alkohol, nächste Woche, egal. So, ne, du hast direkt die Rache vor dem Fuße, du kannst das Risiko kalkulieren, denkst dir, ja, okay. Du siehst aber nicht die Langzeitfolgen, die Alkohol mit deinem Gehirn macht. Du siehst, und die siehst du halt quasi bei diesem Zuckerbeispiel noch viel weniger. Also, nein, Entschuldigung, da siehst du noch viel weniger diese kurzzeitigen Folgen, weil du spürst ja nicht so, oh, ich esse jetzt Schokolade, jetzt geht's mir gut oder so. Das sind ja alles so unterbewusste Sachen, woran man sich gewöhnt hat und so.
Genau.
Das passiert ja alles. Aber dieses, was am Ende dann vielleicht mit deinem Körper passiert, das sieht niemand. Das heißt, du kannst die Risiken gar nicht realistisch abwägen, weil du sie nicht kennst. Und das finde ich halt ganz spannend. Dass Leute quasi gamblen mit was und dann immer denken, hey, ich bin die ganze Zeit auf dem Hoch, ich bin auf dem Hoch, ich bin auf dem Hoch. Aber dass da hinten dieses Tief immer größer wird, das sieht man vielleicht
nicht. Ja, ich finde halt zwei Aspekte besonders spannend. A, glaube ich, ist vielen ja auch, also mir war es auch nicht so extrem bewusst bis vor kurzem, dass es überhaupt ein Gamble ist. Also wer sagt dir in deiner Lebenslaufbahn, so Schule und so weiter, Eltern, keine Ahnung, meine Eltern, wenn ich erklärt, hey, wenn du zu viel Nudeln ballerst, dann kriegst du schnell wieder Hunger und hast das Gefühl, du musst mehr Nudeln essen eine Stunde später. Ich meine, das Phänomen kennt man isst einen Teller Nudeln, eine Stunde später hat man wieder Hunger. Also das irgendwie so mal bewusst zu reflektieren, was bedeutet das eigentlich? Und auch in der Schule hat mir niemand quasi, also ist jetzt kein Vorwurf, aber habe ich jetzt nicht so den Eindruck gehabt, für mich war klar, dass ich quasi durch mein Essverhalten und gewisse Dinge einfach langfristig Schäden provoziere. Das war mir so nicht bewusst. Das ist mir jetzt bewusst geworden.
Aber das macht man eigentlich schon, also im Lehrplan, also keine Ahnung, kommt auf den Lehrer drauf an, ne? Also, aber zum Beispiel Alkohol machst du mit Folgen auch
langfristig. Ja, das, Folgen. Alkohol,
klar, Drogen machst du relativ deutlich. Also in der 9 oder 7 oder beiden sogar vielleicht, aber das sind halt
so Schulen. Weil Effekt ist auch so eine gewisse Reifung, die erst passieren muss. Ich glaube, in der Schule ist es dir super egal, weil du es halt nicht zuordnen kannst.
Du hörst Eiweiß, Protein.
Du bist sowieso den ganzen Tag auf TikTok und denkst dir die ganze Zeit, wow, mir geht's so geil.
Ja,
dass du das gar nicht wahrnimmst. Aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenken kann, versuche ich das ein bisschen für mich zu sortieren. So, was kommt woher und mit welcher Folge potenziell. Und ich finde es halt, das ist der eine Punkt, also ist man sich dem bewusst. Und dann ist halt die spannende Frage aller Fragen, welchen Trade-off gehe ich in meinem Leben? Also wenn ich mir einer Sache bewusst bin, kann ich die ja trotzdem ignorieren. Ich kann ja sagen, ja, ich weiß, dass Alkohol schädlich ist, ich trinke trotzdem das Wochenende
bei. Ich weiß, ich kann mit dem Autofahren sterben, aber ich fahre trotzdem Auto. Ne? Also
genau,
das ist ein kleiner
Grund. Genau, wie, also weiß ich nicht, es gibt ja kein richtig und falsch, ne? Aber jeder muss ja für sich selbst eine Entscheidung treffen, wie gestalte ich mein Leben? Und was dann wiederum super spannend ist, für diejenigen, ich zähle mich da so zu gewissen Graden dazu, so Sachen wie Fasten und so Sachen wie bestimmte Sachen nicht essen und so Verzicht auf etwas, es kommt halt in meinem Umfeld teilweise echt komisch an. Und Leute fragen mich, ja, aber warum denn? Wenn du dann anfängst und versuchst halt das irgendwie zu erklären mit deinem Pseudo-Halbwissen, von wegen, ja, aber Insulin und bla, dann kommt sowas wie, ja, okay, aber naja, ne? Bist du dir sicher? Also das ist halt kein Verständnis, das ist kein Dialog da, dass man sagt, okay, man unterhält sich jetzt da über das Thema mit einer gewissen gewissen Absicht da irgendwie Verständnis für aufzubauen. Das ist halt, wird halt oft abgetan als, ja, ist doch egal, wir haben doch immer so gegessen und der Mensch wäre heute nicht da, wenn er nicht das und das. Ne? Und dann kommen solche absurden Sachen auf und ich mir, ja, das hilft jetzt gerade nicht weiter. Und das macht halt nochmal, also für mich persönlich in meiner Wahrnehmung, macht es die Entscheidung, auf Sachen zu verzichten, ich sag mal, dem längerfristigen Wohl, macht es halt nochmal schwieriger, wenn du im Umfeld da nochmal so ein bisschen auf Gegenwind stößt. Jetzt gar nicht extrem, aber dann sowas wie, ja, aber dann können wir ja nicht mehr gemeinsam miteinander frühstücken, ne? Wo ich mir denke, ja, das ist die Konsequenz. Aber wenn ich das für mich begründen kann mit einem langfristigen Ziel, dann ist das doch okay, oder? Also, aber du hast halt automatisch auch andere Leute in deinem Umfeld, die du mit dann prägst. Und dann hast du vielleicht auch Sachen, wo Enttäuschungen da sind. Und dann ist halt die Frage, wie wägt man das alles ab? Und was ist der richtige Weg? Das finde ich super spannend.
Ich finde es auch super spannend, aber ich finde es auch, ich glaube, das wird dann immer mal zu so einem großen Thema. Also ich bin mal ich würde halt gerne jetzt mal vorspulen, ne, und gucken, wie ich nicht fastender, alles essender, komischer Mensch, ne, mit dir im Vergleich, ne. Wir sind halt, ich glaube, dass dieser Aspekt der Ernährung wichtig ist, aber ich glaube, wir machen über unser Leben so viele verschiedene Dinge, die noch einen größeren Einfluss auf das Ende später haben, als jetzt die Ernährung. Deswegen glaube ich, also ist nur Glauben, dass diese Überlegungen, die du machst, alle sinnvoll und gut sind und dass das total cool ist, wenn man so sich das da so ein bisschen bewusster macht. Aber ich glaube, wenn du jetzt, also wenn du es nicht, sage ich mal, mit gutem Wissen machen könntest, nicht, wenn du jetzt sagen würdest, für das bessere Wohl später, in 40 Jahren, sage ich mal, 50 Jahren, verzichte ich jetzt darauf, aber das will ich eigentlich nicht, sondern es ist eigentlich für mich nicht cool. So, aber ich sage, ich möchte später gesund sein und deswegen mache ich 50 Jahre lang das jetzt nicht. Und das tut mir jeden Tag weh, so ungefähr. Dann ist dieser Tausch in meinen Augen es nicht wert, weil du auch nicht weißt, ob dieser Aspekt wirklich später in Kraft tritt. So. Und deswegen finde ich, bewegt man sich da in so vielen hypothetischen Szenarien, die es total schwer machen und wo ich dann für mich immer zu dem Schluss komme, wenn ich jetzt gerade mit, also wenn diese Sachen einem bewusst sind und ich jetzt trotzdem die Entscheidung treffe, okay, das gehe ich jetzt ein, ich gehe das Risiko ein, ich gehe das Risiko ein, ich gehe das Risiko ein, okay, safe. Dann kann ich später sagen, okay, schade, bin jetzt an diesen Punkt gekommen, aber bewusst. Und nicht, scheiße, hätte mir mal jemand früher gesagt, dass das und das Auswirkungen hat, dann hätte ich auch alles anders gemacht. Nee, hätte ich nicht. Ich hätte es genauso gemacht, weil so habe ich mich eben gut gefühlt.
Ja, das ist halt so ein, das ist ja genau der Punkt. Die Dinge, die wir tun, die uns gegebenenfalls schaden, wie zu viel Informationen sich reinballern, falsche Ernährung, zu wenig Schlaf. Das ist halt langfristig halt alles, ich glaube, da kann man gar nicht lange diskutieren. Also wenn du jetzt jeden Tag nur irgendwie 3 Stunden pennst und total müde bist und übermüde bist, klar hat das Auswirkungen. Ich glaube, das ist nichts, also brauchst du nicht hinterfragen. Auch Ernährung weiß man, wenn du jetzt jeden Tag nur bei Macs isst, das kann nicht auf Dauer irgendwie ausgewogen
sein.
Es gibt so ein paar Dinge, wenn man die im Extrem betrachtet, sind die, kann man Haken dran
setzen. Genau, in Extremform immer, ne?
Genau.
In Extremform.
Und klar, kann man jetzt drüber nachdenken, wie viel Dosis macht das Gift, ja? Aber worauf wollte ich hinaus? Verdammt, ich hatte gerade so einen hoffentlich spannenden Gedanken.
Überleg kurz, ich kann kurz auch noch ein Beispiel bringen, ne, dass immer gesagt wurde, ne, dass ich auf jeden Fall irgendwann eine Brille kriege. Meine Eltern beiden eine Brille und ich hänge, seitdem ich, keine Ahnung, 5 bin, vorm Bildschirm und so, ne? Ja, fuck it. Ich habe mega gute Augen. So, ne? Aber das ist auch so was, wo wahrscheinlich alle, also vielleicht irgendwann nicht mehr.
Ja,
ne?
Ja.
Aber es ist auch mal das, wo alle immer gesagt haben, auf jeden Fall kriegst du eine Brille, weil, ne, du hast die Veranlagung und du hängst die ganze Zeit am Bildschirm und Bildschirme sind schlimm und geh nicht so nah an den Bildschirm, sonst kriegst du auf jeden Fall schlechtere Augen, bla bla bla. Ja, ist nicht so. Aber ne, da hatten wir wahrscheinlich auch gesagt, ja, wir können uns einig sein, dass vorm Bildschirm sitzen ist nicht sinnvoll für die Augen. Ja, ist es. Aber manche spüren die Auswirkungen, manche nicht. Und deswegen ist es ja auch, das meine ich nur, also das ist kein Aufruf dafür, auf alles zu scheißen, sondern es ist halt eher dieses, jeder Mensch ist so individuell, dass bestimmte Sachen ihn auf jeden Fall mehr stressen und also im Gesundheitszustand stressen als andere Aspekte. Zum Beispiel habe ich jetzt ja gesagt, ne, dieser Schlafmangel und so, ich habe früher Nächte durchgemacht, hatte voll Spaß und war alles cool, ne? Als Kind kann man das ja auch noch besser und so. Ne? Und natürlich war es scheißegal. Und jetzt letzte Woche, das erste Mal, dass ich gemerkt habe, oh fuck, irgendwie sagt mir der Körper no. Und das war dann für mich das Zeichen, okay, da musst du aufpassen, machst du nicht mehr, cool. So, ne? Und klar, das ist immer einfacher, wenn du die Rache direkt am nächsten Tag spürst, wie beim Alkohol, was du gesagt hast. Natürlich weiß man nie, rächen sich irgendwann diese schlaflosen Nächte in der Kindheit irgendwann in 70 Jahren. Ja, keine Ahnung. Ey, aber ganz ehrlich.
Ja, so, aber ich finde das spannend. Ja. Ja, und ich glaube, der Punkt, auf den ich gerade hinaus wollte, und der das aber nochmal irgendwie in Zusammenhang bringt, ist, all diese Dinge, sowas wie Party machen, nicht viel schlafen, viel Instagram und so ein Kram, ungesunde Ernährung, das macht halt einen in dem Moment immer happy. Das ist ja auch der Kehr, das macht halt irgendwie, löst es ein schönes Gefühl aus. Ja,
ja, mehr oder weniger, ne? Man ist ja auch so ein bisschen dran gewöhnt. Also manche Sachen macht man auch aus Gewöhnung.
Ich will jetzt nicht sagen, aus Gewöhnung, aber die Gewöhnung, ich glaube, eine Gewöhnung wird zur Gewöhnung, weil sie
irgendwie
einen gewissen Reiz.
Ich würde sagen, dass du nicht immer dauerhaft dieses Hoch spürst unbedingt.
Nee, genau, du stumpfst ja auch ab. Ja, ja. Genau. Irgendwann mal, wenn du jetzt jeden Tag einen Burger isst, der Burger nicht so geil schmeckt, wie wenn du einmal im Monat isst. So. Hast du wahrscheinlich ein anderes Verlangen nach. Aber genau diese Dinge, die langfristig eher schädlich sind, sind kurzfristig halt besonders
interessant.
Besonders also. Irgendwie fühlt sich besonders gut an. Mhm. Ne? Und das ist halt so der Widerspruch. Und genau, ich glaube, das, worauf ich hinaus wollte, ist, ich finde halt ein Leben schön, in dem du halt dir dem bewusst bist und das auch steuern kannst, in dem du noch in Kontrolle bist quasi. Mhm. In dem du sagen kannst, okay, ich weiß, dass jeden Tag Pizza und jeden Tag irgendwie Burger essen und Alkohol trinken und jeden Tag nur auf Instagram abhängen und jeden Tag nur Pornos gucken den ganzen Tag und jeden Tag weiß ich nicht was, ja, unendlich viel Nein-Gaggen. Ich weiß, dass das mich langfristig kaputt macht. Mhm. Ich kann mir aber bewusst Situationen rausnehmen, wo ich das trotzdem tue, aber ich kann es auch steuern. Ich kann auch sagen, hey, ich gehe jetzt mal ins Bett und schlafe meine 8 Stunden.
Genau.
Weil ich weiß, wenn ich so und so viele Tage in der Woche mir die 8 Stunden gönne, dann bin ich langfristig gut unterwegs und das hemmt das Risiko auf das. Aber sobald du aus der Kontrolle raus bist und das nicht mehr steuern kannst, genau, weil das alles dich drumherum steuert, das finde ich scheiße. Ich glaube, darauf wollte ich hinaus.
Das ist ja auch das, was ich gerade versucht habe, mit verschiedenen Worten zu sagen. So, dass ich finde es total wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Ich finde es total gut, dass wir auch darüber sprechen und dass man sich solche Videos anguckt und total spannend. Ich glaube, es ist immer eine verkehrte Reaktion darauf zu sagen, okay, ich muss mich jetzt, das muss alles raus, keine PCs mehr, Essen nicht mehr und das alles nicht mehr und bla bla bla. Dann führst du ein unglückliches Leben und stirbst trotzdem, weil irgendwie trotzdem Krebs kriegst, weil du...
Oder anderes Beispiel wäre, du hast gewisse Grenzen, du sagst, okay, ich esse halt ein paar Sachen nicht mehr, ich schlafe halt lange und ich gucke, dass ich nicht den ganzen Tag irgendwie nur mit Internet abhänge. Und merkst dann, wow, ich fühle mich dann jetzt schon irgendwie anders, besser vielleicht.
Genau, das
könnte natürlich auch passieren. Und
genau, deswegen musst du testen.
Genau,
ja, einfach mal machen. Absolut. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, ne, du bist halt nie gewahrt davor, dass du nicht trotzdem, egal ob du alles versuchst zu optimieren, dann trotzdem irgendwelche scheiß random Krankheiten leider bekommst und dann...
Ich würde das gar nicht als Optimierung bezeichnen, ich würde halt eher so als...
Optimieren auf Bezug den Alzheimer. Optimieren auf jetzt Bezug auf dieses Beispiel, so kein Zucker mehr und so weiter und so fort. Ja, dann hast du aber trotzdem irgendwie Pech und isst irgendwas. Ja,
dann bist du von dem Bus überfahren.
Wow. Ja, ich meine sogar in diesem Kontext, dass du halt dann trotzdem irgendwie, die Natur funktioniert leider so, dass da auch Zufälle dabei sind. Ja. So. Und ne, genauso zufällig kannst du resistent gegen HIV sein oder so, gibt ja so Gene. Oder du hast halt eben eine totale Veranlagung für Krebs und dann kannst du auch so gut essen, wie du willst. Dann holst du den Jahr mehr raus, das ist auch schon ein Sieg, das ist super cool, aber trotzdem bist du nachher schlechter dran leider, als jemand, der sich scheiße ernährt und aber einfach diese blöde Veranlagung nicht hat. So, ne? Also das ist so, man darf, finde ich, keinen Wettkampf gegen eine Krankheit eingehen aus Angst, die zu bekommen, die aber vielleicht noch gar nicht da ist. Ich glaube, das ist eine Gefahr, die man hat, weil du dann immer wieder daran denkst, dich damit beschäftigst, so, ich esse jetzt extra keine Pizza, weil ich will ja keinen Alzheimer bekommen, bei jeder Entscheidung gegen Pizza. Ich glaube, das ist so selbsterfüllend, dass du es. Also ich glaube, da kann die Kognition macht da so viel, dass du es dann auf jeden Fall kriegst. Also das ist nur so ein bisschen das als Entschärfung, aber trotzdem absolutes Plädoyer für bewusster Sachen machen, wahrnehmen und immer wieder hinterfragen und sagen, hey, ist es jetzt okay, dass ich jetzt mich einen Tag einsperre und einfach, keine Ahnung, ja, bei mir ist leider, ich wollte coole Sachen sagen, aber einen Unterrichtsbesuch schreibe von morgens bis nachts.
Ja.
Ja, und dann sage ich, ja, okay, ich gehe diese Gefahr jetzt ein, weil, ne, macht Sinn, bla bla bla. Klar, vielleicht wird mir am Ende, vielleicht sagt der liebe Gott, okay, ein Tag weniger bevor Alzheimer, so für diese Nacht. Ja, okay, dann ist es aber ein Trade, den ich eingehe.
Ja, ich würde halt dort auch, wie gesagt, den Aspekt spannender zu sagen, es kommt nicht immer darauf an, irgendwie das Leben zu verlängern und Krankheiten aus dem Weg zu räumen. Und auch die Fragestellung ist halt, was kann ich heute jetzt tun, was ja auch direkt morgen oder wirklich zeitnah einen Vorteil bringt. Ne? Wenn ich merke, wow, wenn ich durch meine Schlafregulierung und meine Ernährungssteuerung so zu einem gewissen Grad auch jetzt entspannt durchs Leben gehen kann und weniger als einmal Ups und Downs habe und dadurch ein bisschen relaxter bin und mich einfach wohler fühle, hey, wie cool wäre das denn?
Ja. Ja? Das ist ja bei mir genau dieses Alkoholargument. Ne? So, da hat man nie angefangen zu trinken, nie getrunken und ich hatte halt den Vorteil, wie du jetzt eben gesagt hast, ich hatte halt nie ein Umfeld, das dann gesagt hat, ja, ist irgendwie nicht so geil, warum? Und wenn es wahrscheinlich, wenn das zu viel geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich auch eingeknickt. Nicht, weil ich irgendwie, also ich war jetzt mit 15, 14 nicht der willensstärkste Typ wahrscheinlich, aber irgendwie hatte ich keinen Sinn darin gesehen, keine Ahnung. Und wenn das aber dann so ein ultra nerviges Umfeld gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich anders gekommen. So ist es jetzt aber dann irgendwann geschiftet, dass man sich sagt, irgendwie cool, das brauchst du nicht und irgendwie läuft es und dann ist es eher auch eine Anerkennung vom Umfeld und dann wird es aus einer Sache, wo man eigentlich sagt, du sparst dir eigentlich was ab, also nach dem Motto, du machst was nicht, was eigentlich ja Spaß bringt, ist ja eigentlich ein Downer. Nee, eigentlich gibt es einem jetzt eher was.
Genau. So. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, ein Extrembeispiel. Ich glaube, es gibt ganz viele Kleinigkeiten, die uns heute gar nicht als Downer bewusst sind, aber die dennoch kurz- oder langfristig Downer sein können.
Ja.
Von daher, super spannendes Video. Muss man mehr von dem Kram reinziehen. Die nächste atme ich nur noch Luft.
Noch kurz, weil wir gerade beim Alzheimer-Thema sind, finde ich noch ganz spannend, dass es da auch so Forschung gibt, die auch ganz klar sagen, hier, das beste Medikament gegen Alzheimer ist eigentlich Bildung. So nach dem Motto,
immer weiter.
Lies viel, viele Eindrücke, spiel mit deinen Enkelkindern, also jetzt, ne, wenn es um Omas und Opas geht, ne, spiel mit Enkelkindern, aber genau das Gegenteil von diesem, setz dich in deinen Sessel und guck Fernsehen von morgens bis abends und das war's. Sondern, ne, versuch dich zu bewegen. Also, dass das Gehirn möglichst viel gefordert ist, damit, also, ne, das gibt dann immer so eine Kurve. Du quasi baust dein Leben über Wissen, also quasi Gehirnvolumen auf, sag ich mal, ne. Du verknüpfst neuronale Verbindungen. So. Diese Verbindungen haben irgendwann ihr Maximum und dann kommt irgendwann der Punkt, wo dann irgendwelche Krankheiten einsetzen. Ne? Dann fängt irgendwann sowas wie Alzheimer an. Also neurodegenerative Krankheiten. Und je höher du bist, desto länger ist der Weg auch auf Null. Das heißt,
versuchst du baust einen Puffer auf.
Genau, du baust den Puffer auf, dann bist du zwar vielleicht, sag ich mal, es ist quasi eine, bevor du stirbst, bist du nicht völlig am Sabbern-Kurve, so nach dem Motto. Das heißt, zögerst so weit hinaus, dass der Alzheimer theoretisch dich komplett sabbernd und bettlägerig macht, wenn du 130 bist, aber du stirbst halt schon mit 90, sag ich mal. Das heißt, alles cool. Du wirst ein okayes Lebensende finden, weil du halt einen hohen Peak an Gehirnvolumen, sag ich mal, einfach. Das war halt einfach ein Abbau, Absterben von Nervenzellen. Und das finde ich auch eine ganz spannende, so ein Appell auch, ne, möglichst offen zu bleiben, auch dann eben Alter und Sachen auszuprobieren, Dinge zu tun und nicht so, weil einem vielleicht ein bisschen was wehtut, dann sich nicht zu bewegen, einfach zu sagen, ah, die Welt ist doch so schlimm und die Flüchtlinge und ich gehe nicht mehr vor die Tür, weil ich Angst habe und so, ne, sondern einfach weitermachen, versuchen, sich zu bilden, lesen, Eindrücke und so weiter.
Spannend.
Zusätzlich zu der Ketose-Diät. Über Fette und Kokosnussöl.
Ja. Ich gehe mir gleich eine Kokosnuss kaufen.
Genau, das ist der Podcast, der Alzheimer heilt, weil wir es zusammengebracht haben, alles.
Boom.
Boom. Schakalaka.
Ja, ich glaube, ich lese gleich auch noch ein bisschen was und spiele mit irgendwelchen Enkelkindern.
Ey, was mich gleich macht? UB-Plan.
Yay! Yeah. Ja, krass.
Ich finde den Abend auch ein großer, das ist voll cool.
Ja.
Voll, ja.
Voll gut.
Sauber, dann haben wir fast alles abgedeckt.
Ja, seid gespannt auf den 18. Alexa.
Alexa, niemand hat dich gefragt.
Da bin ich mir leider nicht sicher.
Wir schon. ja, 18. wird's cool. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt auf das Equipment und ich bin gespannt auf das, was am 18. passiert.
Absolut. Nächstes Wochenende, krasser, wird noch Podcast geben, wo wir noch ein bisschen mehr anteasen. Und am 18. geht's ab.
Ja.
Next Level Shit. Wir wünschen euch einen guten Tag, schönen Abend, guten Morgen, eine schöne Woche. Peace out.
A-Town.